Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, da draußen in der virtuellen Welt zu einer neuen Folge, lang und heiß erwartet. Ich weiß, ich war länger nicht aktiv hier in meinem Podcast, aber jetzt geht es weiter. Zu einer neuen Folge von Auf ein Wort in Fechners Universum. Es ist viel passiert bei mir, deswegen auch diese lange Auszeit. Ich habe neue Räumlichkeiten bezogen, erobert, mir quasi zu eigen gemacht. Ich bin auch immer noch in diesem Prozess, weil ich einfach sehr, sehr schöne Räume habe und viel Platz habe. Und jetzt als Erneuerung diese Gespräche und diese Podcasts hier auch live machen kann. Ich bin nämlich jetzt hier in meinem Elfenbeinturm in Fechners Universum und an meiner Seite, mir gegenüber, sitzt die wunderbare, tolle Kollegin, Freundin, wunderbare Frau Maria Jani. Die ist heute hier zu Besuch. Ich grüße dich, Maria.
Ich grüße dich und freue mich, hier sein zu dürfen.
Und du bist ja, wir sprechen heute über das Wort Selbstschöpfung, haben wir uns überlegt. Ich werde euch das erklären, beziehungsweise Maria wird uns da einiges zu erklären, was sie macht und was sie, wir kennen uns vom Synchron. Ne, oder? Da haben wir uns kennengelernt,
oder? Wir kennen
uns
vom Synchron, wir begegnen uns auf dem Gang und freuen uns an unserer gegenseitigen Schönheit und an den strahlenden Augen, die wir beide immer in die Welt geschickt haben.
Aber das weiß ich noch, bei Post Perfect, ne? Da bist du mir irgendwann mal, ich war da als Sprecher und du warst in einem anderen Studio, wir hatten gar nichts zu tun miteinander, aber du bist rausgekommen, weil du Kolleginnen, glaube ich, verabschiedet hast und du sahst so schön aus. Also ich mag das ja, wenn ihr Frauen euch so schön zurecht macht und ein Gefühl dafür habt. Also das ist, und ich hatte bei dir das Gefühl, das ist nicht für andere, sondern das machst du für dich.
Immer schon. Das ist für mich mein Leben lang schon ein riesiges Thema. Ich habe auch immer schon Kleider getragen. Meine Mutter wollte mir, als ich klein war, Jeans anziehen. Ich habe geheult und getobt. Das war für mich nicht machbar, nicht tragbar.
Jeans? Trägst du nie Jeans?
Ich hatte eine Zeit, wo ich mich angepasst habe an das, was alle so tun und habe dann auch Jeans getragen, aber das war so in der Pubertät, aber danach bin ich ganz schnell zurückgekehrt zu diesem ganz eigenen Stil, den ich tatsächlich habe und der sich auch an keiner Mode orientiert, sondern immer schon Kleider, Eleganz, Schönheit, das war immer so mein Thema und ist es auch geblieben und ich mache es tatsächlich für mich. Und jeden Tag ist die Farbe, die ich wähle, die ich anziehe, hat was mit mir zu tun. Tatsächlich. Und, ja.
Ich habe mich heute auch ein bisschen hübsch gemacht, weil ich wusste, dass Maria kommt und ich weiß, dass sie sich immer ganz, ganz, ganz schön zurecht macht. Ich habe mir heute auch ein bisschen dachte, so ein bisschen Herbstfarben, bisschen rötliche Farben, Rostfarben, bisschen Gold und so. Und ich lag genau richtig.
Er glitzert.
Naja, ja, so ein bisschen. Maria, ich würde jetzt ja sagen, erzähl mal ein bisschen von dir, aber das ist ein bisschen gemein, ne, wenn man nicht so konkrete Fragen stellt. Wir haben uns auf das Wort Selbstschöpfung geeinigt für diese Stunde, die wir hier miteinander jetzt verbringen und miteinander quatschen. Und zwar ich beobachte dich in den sozialen Medien schon die ganze Zeit, eigentlich seit wir uns kennen, sind wir verbunden. Und du hast jetzt so seit vielleicht einem halben Jahr oder ein paar Monaten tauchtest du als natürlich du, wie du bist, aber auch als so eine Figur auf, Madame. Du hast selber über dich als von Madame gesprochen, die in dem Château des Femmes lebt. Und ich habe mich von dir einladen lassen zu einer Online-Soiree, weil ich natürlich neugierig war, was du da machst. Ich hatte keine Ahnung, weil ich dachte, Château des Femmes, bin ich da überhaupt gemeint? Ja. Es war eine irre Erfahrung, die ich auch gerne mit dir später ein bisschen detaillierter irgendwie auch besprechen möchte. Erzähl doch mal, wer ist Madame? Was ist das Château des Femmes?
Da hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Also,
gerne.
Ohne dass es zu breit und zu lang wird, aber.
Du, wir haben eine Stunde.
Madame und das Château des Femmes ist in mir entstanden im Sommer, als ich ein Coaching angefangen habe und ich habe mich bis dato gesträubt, Coachings zu machen, weil ich allein das Wort Coaching nicht leiden konnte. Und plötzlich in so einer Welt gelandet bin, die in mir ganz viele Türen aufgemacht hat. Ich will gar nicht dazu sehr ins Detail gehen, aber plötzlich stand ich vor der Frage, oder es wurde an mich herangetragen, du bist doch eigentlich auch Coach, in Anführungsstrichen. Das liegt doch in dir. Und ich dachte, hä? Nein. Und dann bin ich aber tiefer in mich gegangen und habe auf verschiedenen Wegen in mir so Punkte entdeckt, die sich dann im Laufe dieses Sommers zusammengeknüpft und verwoben haben zu einem Netz, das mich tatsächlich zu einem Mentoring-Coaching-Raum geführt hat oder dazu einen zu erschaffen. Und Madame war so ein bisschen der erste Anhaltspunkt. Madame ist aus meiner Leidenschaft entstanden, einerseits als Schauspielerin natürlich in Rollen zu schlüpfen, andererseits Geschichten zu erzählen und Geschichten zu schreiben. Und ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch habe ich aber nicht mir ausgedacht, sondern das floss so aus mir raus, wenn man das so sagen kann. Und Madame und dieses Schloss, in dem sie lebt oder nachdem sie eigentlich in dem Buch zumindest noch auf der Suche ist, sind in diesem Buch zum Leben gekommen, zum Leben erweckt worden. Und im Laufe des Sommers und im Laufe meiner eigenen Ausbildung, Coaching-Ausbildung, hat sich das immer mehr zusammengefügt, dass das Schloss, dieses Château des Femmes, ein virtueller Raum geworden ist, ein virtueller Raum, tatsächlich ein Online-Raum, in dem Madame, die ich bin, Menschen auf kreative Weise, auf schöpferische Weise zu sich selbst führt. Und zu sich selbst führt, das ist natürlich so, jedes Coaching führt am Ende zu der Frage, wer bin ich? Oder die meisten landen da. Und da habe ich nichts Neues erfunden. Aber was für mich der spannende Zugang ist, ist eben der Zugang über das Geschichtenerzählen und das Schreiben. Wir alle landen bei der Frage, wer bin ich? Und da bleiben wir stecken. Und wir fragen uns, wer bin ich? Und kommen dann alle unsere Probleme, alle Sorgen, die wir haben, landen auch bei der Frage, wer bin ich? Und da gibt es dann 1000 Herangehensweisen, die Frage, wer bin ich, anzufassen und darauf Antworten zu finden. Und den Weg, den ich für mich gefunden habe, für mich selber beschreite, auch durch das Schreiben dieser Geschichte, die ich weiter schreibe, ist Leute über das Schreiben ihrer Geschichte, über das sie hineinführen in ihre eigenen Fantasiewelten, die wir ja alle in uns tragen. Also wir alle träumen, wir alle denken den ganzen Tag und spinnen Bilder in unserem Kopf. Wir nehmen die ganze Welt assoziativ wahr und haben Bildverknüpfungen zu allem, was wir sehen oder mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und die Menschen gezielt dort hineinzuführen in ihre Fantasiewelt und sie anzuleiten, sich dort zu entdecken, sich vielleicht in der Figur, die sie dort sind, zu erfahren und zu erleben, ganz frei erstmal von den Einflüssen der äußeren Welt, in der wir uns sonst so bewegen, mit all den Ängsten, Prägungen und allem, was wir da, was uns da eben auch oft lähmt und hindert oder ausbremst. Das ist für mich ein wunderbarer Zugang, Kodierungen, Prägungen, Dinge umzuwandeln, möchte ich mal sagen, und uns nutzbar zu machen. Ja, vielleicht klang das jetzt ein bisschen verworren, aber.
Nee, gar nicht. Also ich muss sofort an diesen Begriff kreatives Schreiben denken. Also es gibt ja zum Beispiel dieses Buch Kurs in Wundern, wo es darum geht, diese Morgenseiten zu schreiben, wo man gar nicht drüber groß nachdenkt, sondern das, was kommt, aufschreibt und fließen lässt.
Genau.
Und das ist natürlich, das ist sehr heilsam, ist aber auch, hat aber auch eine Intensität, wenn man sich wirklich drauf einlässt, ne? Weil da kommen plötzlich Sachen hoch, wo man denkt, what? Man ist plötzlich ehrlich mit
ganz
sich
genau.
Selber, ne?
Und da fängt natürlich dann das Coaching oder die Begleitung an. Du kannst nicht Leuten sagen. Und deswegen ist kreatives Schreiben für sich genommen, ja, wunderbar. Aber es braucht natürlich eine Leitung, eine Führung. dass du weißt, warum fange ich das an und wo will ich damit hin? Mhm. Und wie kann ich auf diesem Weg an die Hand genommen werden? Also einfach Leuten zu sagen, los, tauch mal in deine Fantasiewelt und lass fließen, und dann die Menschen damit allein zu lassen, wäre sicherlich sehr unverantwortlich. Insofern geht es schon darum zu sagen, was ist deine Frage, was ist die Sorge, mit der du zu mir kommst, was ist dein Problem? Und das kann ja was ganz Konkretes sein. Ich habe kein Geld, oder mein Freund hat sich von mir getrennt, ich habe großen Kummer oder ich habe kein Selbstvertrauen. 1000 Gründe, die man hat, die aber am Ende dann letztendlich immer bei der Frage landen, wer bin ich? Weil solange ich nicht genau weiß, wer ich bin, werde ich immer wieder gegen Wände stoßen mit mir, werde ich immer wieder mich in Identifikationen, würde ich es nennen, verstricken, die mich auf falsche Pfade führen. Und deswegen ist erstmal klar zu fassen, welche Frage habe ich, welchen Konflikt bearbeite ich. Und dann kann ich natürlich auch ganz gezielt, ich als Madame, die dann meine Gäste im Chateau führt und an die Hand nimmt und durch das Chateau führt und in ihre Fantasiewelten führt, gezielt an bestimmte Orte in ihrer Fantasie landen oder mit bestimmten Personen leiten oder mit bestimmten Personen konfrontieren und sie auch dort wieder hinauslassen, ohne dass sie in die Welt gehen und sagen, oh Gott, das ertrage ich jetzt aber nicht, wie soll ich damit umgehen? Also da geht es dann natürlich, das weiter zu begleiten und genau zu führen. Das ist die Intention.
Also, ich habe so viele Fragen, weil dieses Chateau, seitdem ich einmal sozusagen in diesen virtuellen Raum, in diesen Ort, in dieses Gebäude, es war wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin dort, weil du das so schön führst. Vielleicht erkläre ich den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach ganz kurz, was ich erlebt habe an diesem einen Abend. Also du hast angeboten, als das losging, vor ein paar Monaten, glaube ich, so eine Soiree. Du hast eingeladen in das Chateau de Femmes. Da hattest du mich natürlich sofort. Weil ich dachte, erstmal finde ich Maria ganz toll. Und wir hatten auch gerade zusammen gearbeitet an der schönen Produktion. Und wir hatten viel Spaß da im Studio zusammen. Und ich dachte, okay, gucke ich mir mal an. Na klar. Wusste aber überhaupt nicht, weil ich dachte irgendwie so, ist das jetzt irgendwie Theater oder so, ne, weil du hast ja auch viel Theater gespielt und kommst ja aus der Schauspielerei, und du hast das aber so charmant gemacht, also es ging quasi los, dieses Meeting, du hattest dich zurecht gemacht, du hattest so ein bisschen so, ich weiß nicht, so 20er-Jahres-Stil, du hast dich, also du machst dich immer schön zurecht, ne, aber als diese Madame warst du warst zwar Maria für mich, aber du warst eben auch, du warst Madame, eine in gewisser Weise eine Kunstfigur.
Ja, oder ich selber halt in meinem lieblingsgrößten Ausdruck, so kann man das vielleicht nennen. So rennst du vielleicht nicht unbedingt auf der Straße rum. Ich tatsächlich habe als junge Frau mal gekellnert und habe auch das in Stöckelschuhen und Abendkleid gemacht. Ja. Ich habe in der Küche so gestanden mit 18, mir haben die Füße wehgetan, irgendwann war ich barfuß. Aber also das ist so mein, ich bin tatsächlich so. Und das ist einfach ein Weg, das zu nutzen. Ich mache mir das jetzt quasi nicht nur als Schauspielerin auf der Bühne zunutze, sondern ich integriere es tatsächlich komplett in mein Leben.
Abgefahren.
Ja.
Abgefahren, weil natürlich warst du, aber ich dachte, okay, es hat so was wie man wird in so einen, wie, als würde man in so einen Varieté-Raum gehen oder in so einen, wirklich von Anfang an, dann hast du gesagt, so und hier ist sozusagen, ne, stellt euch vor, ihr geht jetzt diese Auffahrt entlang und dann war da plötzlich da waren verschiedene Figuren auch, die in deinem Schloss Mitarbeiter, so ein Froschmann oder so.
Der Maître de Maison,
ein Frosch.
Ja, ein Frosch, ein großer Frosch, sehr distinguiert, aber trotzdem froschig.
Und ich hatte sofort ein Bild im Kopf von diesem Frosch in so einem Livret und so, ne, irgendwie so ganz, ganz vornehm. Und dann wurde man irgendwie so in diese Freitreppe, hast du uns quasi willkommen geheißen, und dann in das Entree. Und dann sind wir in irgendeinen Raum.
In den Salon.
In den Salon, genau. Ja. Es nannte sich Salon, ne, offener Salon. Und dort durften wir uns, und du hast es aber auf so eine Art und Weise gemacht, nicht so wie wir jetzt miteinander sprechen, sondern Also sehr, sehr charmant, sehr, sehr weich, auch von der Stimme. Also da ist schon ein anderer Persönlichkeitsanteil von dir auch sehr,
ja,
sehr im Vordergrund, der mich aber sehr, also sehr empfangen hat und ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und ich war einfach nur, mein inneres Kind war total so, geil, was macht die denn hier? Wir waren nur ganz wenig Leute, weil es war, glaube ich, eine deiner ersten Veranstaltungen.
So, ja, ja.
Es waren, glaube ich, noch 1-2 Leute mit dabei. Wir waren dann zu dritt oder zu viert insgesamt und ich war wirklich gebeamt, weil du hast mich da in diesen, ich habe es auch, also ich war in diesem Raum drin, in diesem Salon, ohne dass du das jetzt haarklein erklärt hast, was wie aussieht.
Ja.
Es vermischte sich sozusagen das, was du vorgegeben hast, mit meiner Fantasie und das hat so geil funktioniert, dass ich habe es total genossen, obwohl ich an dem Abend auch echt fertig war und so. Und dann hast du uns eingeladen,
in den magischen Garten.
Genau, selber auf eine Reise zu gehen, mit dir zusammen.
Genau.
Und das war abgefahren, weil du hast uns da in diesen Garten, auch den hast du so schön beschrieben, da waren auch noch andere Figuren, glaube ich. Da.
Der Garten, nein, wir gehen in den Garten und dort ist ein uralter Olivenbaum.
Ja, der Baum, genau.
Genau.
Und da war ein Loch, wie so ein Rabbit Hole und da sollten wir uns reinfallen lassen. In unserer Vorstellung, in unserer Fantasie. Und dann war es plötzlich so, ich habe mich da reinfallen lassen und ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich war plötzlich in einer völlig anderen Szenerie. Ich war nicht mehr Sven, sondern es war ganz klar, ich war, oder es auch hinterher, dann, je mehr ich drüber nachgedacht habe, ich war eine andere Person. Sicherlich ein Persönlichkeitsanteil von mir.
Ganz definitiv.
Aber es war eine Figur, der nannte sich Graf Escobar. Es war ganz klar, dass der so heißt. Und ich war in so einer Landschaft mit so einem Maisfeld, es war alles ganz gelb und so. Und wir sollten dann aufschreiben, nee, erstmal sollten wir nur erleben, was wir da sehen.
Nur erleben und abspeichern, später aufschreiben,
genau,
hinterher.
Hm. Genau. Und es war abgefahren, weil ich weiß gar nicht, ob du in der Zeit geredet hast oder uns da begleitet hast.
Ja, ich habe euch schon dorthin geführt und ich habe euch Fragen gestellt, was ihr seht, wie ihr euch wahrnehmt, was um euch her ist, ja, ob ihr euch bewegen könnt. Aber ihr habt die Welt in euch schon selbst entstehen lassen natürlich, weil jeder hat ja seine eigene.
Ich glaube, der Graf ist sogar noch vorher entstanden, als wir noch in dem Salon waren. Da hast du auch irgendwie gesagt, wie siehst du dich gerade oder hast du ein Bild von dir oder so oder einen Namen oder irgendwie so. Auf jeden Fall, das war wie in einem, es war wirklich abgefahren. Es wurde dann ein bisschen düster, was ich da erlebt habe und ich war auch ganz froh, dass du dann wieder gesagt, okay, jetzt durch dieses Loch wieder zurück und durch diesen Garten wieder in den Salon und du hast das ganz, ganz schön quasi beendet und uns wieder aus dem Schloss auch wirklich entlassen, auch mit dem ich komme ja mal auf den französischen Namen nicht.
Pierre der Frosch. ja.
Und dann sollten wir aufschreiben, was wir da wahrgenommen haben. Und das habe ich an dem Abend, ich bin eigentlich faul, ne, und habe aber gedacht, irgendwie, ich schreibe das jetzt mal auf. Und dann war ich doch sehr, sehr erschrocken, was da rauskam, ne, weil es hatte sehr viel auch mit Einsamkeit zu tun, mit getrennt sein vom Leben und von meiner eigenen Energie. Es stellte sich dann raus, dass das ein Vampir ist, so, und auf jeden Fall habe ich ein bisschen Schiss gekriegt.
Ja,
und habe gedacht so, oh, das lasse ich jetzt erstmal sacken, aber lässt mich seitdem nicht mehr los, weil ich finde den Ansatz so toll. Ich meine, ich begleite ja auch Menschen durch Prozesse. Aber diese Art der kreativen Führung zu sich selbst finde ich schon richtig abgefahren. Das habe ich so in dieser Form noch nie irgendwo anders gehört. Und ich kenne viele Leute mit vielen interessanten, spannenden Ansätzen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin total neugierig. Weil das ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Ich glaube bestimmt 2-3 Monate.
Ja, in der Tat.
Und ich sehe ja, wie du bei Instagram und bei Facebook sozusagen das immer weiter entwickeln lässt. Das entfaltet sich ja auch in dir. Erzähl doch mal ein bisschen, wo stehst du denn da jetzt? Und was hast du vor? Was bietest du den Leuten an, die Lust haben, mit dir im Chateau solche Erfahrungen zu machen?
Also tatsächlich nach diesen ersten Salons, wo du dabei warst, bin ich mit mir nochmal ganz schön in die Schule gegangen, weil genau was da passiert ist, ist natürlich was, was ich vorhin schon meinte, was man nicht einfach so stehen lassen kann. Weil du bist jetzt gewachsen mit dir und kannst damit umgehen und kannst auch sagen, gut, ich lege das beiseite und fasse das jetzt erstmal nicht an. Aber es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht nicht so leicht könnten. Also ich würde jetzt nicht mehr Leute mit auf eine Reise nehmen, aus der sie dann mit einem angsteinflößenden Prozess rauskommen, den ich nicht weiter begleite. Das halte ich für gefährlich. Deswegen habe ich mir
jetzt... Achso, das habe ich aber nie das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Form unverantwortlich war.
Nein.
Also gar nicht, es war eher spannend und es hatte ja was mit mir zu tun.
Ja, so, ja, natürlich.
Das aber ist
ja
natürlich richtig. Klar, ich habe meine Skills,
das meine ich
wo
damit.
Ich gut mit
du
mir
hast
bin.
Deine Skills, aber es gibt sicherlich Menschen, die sind da noch nicht so weit auf ihrem Weg und deswegen gehe ich da jetzt schon mehr mit mir noch in die Verantwortung, Mittel an der Hand zu haben, um eben sowas aufzufangen. Also in dem Salon gibt es inzwischen zum Beispiel ein magisches grünes Feuer des Vergessens und Vergebens. Und wenn dir irgendwas begegnet in deinem Kaninchenloch, in deiner Welt, was du gerade nicht mitnehmen kannst in deine Außenwelt, dann bist du gebeten, das dort hineinzuwerfen. Ah, gut. Und das ist ein Tool, das klingt jetzt auch wieder einfach wie ein Märchen, aber diese Welten, die ich da schaffe, das ist tatsächlich so, die du ja erfahren hast, diese Räume, die ich schaffe, die Geschichten, in die ich euch mitnehme, sind unglaublich kraftvolle Schöpfungsräume tatsächlich.
Schöpfungsräume, genau.
Kreative Schöpfungsräume. Und das Château des Femmes hat sich inzwischen so strukturiert und gebaut. Es gibt dort 3 Haupträume. Und jedes Coaching oder jede Begleitung, die wir dort machen, beginnt in einem der Räume, durchläuft immer alle 3 Räume, aber beginnt in einem der Räume schwerpunktmäßig und beschäftigt sich eben genau mit der Frage nach dem, wer bin ich, wie nehme ich mich wahr, wie nehme ich mich selbst wahr, was für Bewusstsein kann ich auf mich selbst bekommen. Das ist der erste Raum, das ist La Porte Kaleidoskopique, das kaleidoskopische Tor, der Eintrittsbereich sozusagen in deine innere Welt, in deine Selbstwahrnehmung, wo du wie durch ein Kaleidoskop dich selbst betrachten kannst, die Muster, die Farben, wie du dich selbst zusammensetzt und dann auch wieder in den magischen Garten mit mir kommst, in dein Kaninchenloch fällst und deiner archetypischen, würde ich vielleicht, könnte auch sein, mythischen, archetypischen Märchenidentität begegnest, wie deinem Grafen Escobar, genau dem Seelenanteil, der eben gerade für dich ein Thema zu sein scheint.
Also
oder Persönlichkeitsanteil.
Ich muss das kurz noch verifizieren, ne? Weil, also ich fühlte mich nicht unwohl, ich war bloß so wirklich tagelang wirklich geflasht davon, du hast durch diese spielerische Reise etwas in mir sichtbar gemacht, was natürlich da ist und was plötzlich ein Bild hatte, nämlich ein Gefühl, was ich seit Kindheit an mit mir rumtrage. Ne? Und deswegen bin ich dir total dankbar dafür.
Das ans Licht geholt zu haben.
Es war mir nicht klar, dass ich mich, obwohl keiner mich so wahrnehmen würde, mich oft einsam und getrennt von der Welt fühle. Und ich habe natürlich dann weiter geforscht und so. Und es wäre spannend, jetzt natürlich diese Geschichte weiter zu erleben und aufzuschreiben, weil ich glaube, das könnte fast ein Roman werden.
Wer weiß, vielleicht du da auch noch hin. Das ist, also ich halte das für sehr kraftvoll.
Wahnsinn!
Also die Sprache von Bilder, Gefühle, die wir nicht greifen können, zu Bildern zu machen und dann zu Geschichten und auch aufzuschreiben und damit sie ja manifest werden zu lassen, indem ich sie zum Wort, ins Wort bringe. So, das ist ein machtvolles Tool, weil gerade Gefühle sind ja oft nicht greifbar. Okay. Gefühle haben wir irgendwie in uns, wir können sie nicht mal unbedingt benennen. Sie erzeugen eigentlich oft nur so ein Unwohlsein. Und wenn wir in so eine Fantasiewelt tauchen, haben wir den Mut, diesen Gefühlen Gestalt zu geben. Und ein Gefühl kann ja auch die Gestalt einer Hexe oder sonst was haben. Mhm. Und dadurch erlebst du sie konkreter, anders, greifbarer?
Also zum Beispiel war für mich dieses, als ich durch dieses Loch fiel, war dieses Maisfeld da, dieses Rapsfeld, dieses Gelb. Dieses Gelb ist jetzt sofort, wenn ich irgendwie an diese Situation denke, ist so massiv und ist natürlich, ich meine, ich kenne mich jetzt mit den Chakren aus und so, und es hat was mit dem Solarplexus-Chakra zu tun, was für eine gesunde Ich-Identität auch steht und sowas. Und es war wirklich, wahnsinnig kraftvoll. Ich habe dann gesagt, ich gehe das jetzt erstmal nicht weiter, obwohl ich sehr, sehr gerne mit dir so einen Prozess gehen will. Also wenn, ne, also das ist auch wirklich in meiner Timeline, aber zu dem Moment war mir einfach viel zu viel, weil ich hatte so viele Sachen gerade im Außen und so und dachte so, oh, das muss jetzt erstmal warten, weil das ist so intensiv und so spannend, dafür habe ich gerade nicht den Fokus. Ne, also wollte das bloß nochmal klarstellen, dass das für mich in keiner Form gefährlich war, sondern es war sehr spielerisch und trotzdem hat es eine wahnsinnige Tiefe gehabt, die ich selbst oft in schamanischen Formaten so nicht erlebt habe.
Das ist ja wunderschön. Oh, das ist wirklich wunderschön.
Und es ist eine moderne schamanische Arbeit, die du da machst, habe ich das Gefühl.
Das ist durchaus möglich. Ich bin tatsächlich, bin natürlich auch einige spirituelle Wege gegangen, aber ich schöpfe, und auch hier, ich schöpfe das tatsächlich komplett aus mir heraus. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich auch authentisch und deswegen nimmt es mit, weil es ist nichts Erfundenes, es ist nichts Gemachtes, es ist einfach, oh mein Gott, es ist einfach wirklich mein Weg. Und dieses Schloss, ich will das nur ganz kurz,
bevor wir es vergessen. Ja, unbedingt. Wir waren beim ersten Raum. Das kaleidoskopische
Tor. Genau. Und nach dem kaleidoskopischen Tor gibt es den Spiegelsaal. Und der Spiegelsaal ist der Raum, wo wir hinter unsere Spiegel treten. Das heißt, in die Spiegel blicken und hinter die Spiegel treten. Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Also,
den zweiten Band habe ich nicht gelesen.
Aber der Begriff, finde ich, also es macht sofort was mit dir, wenn du es hörst. Wenn du hinter die Spiegel trittst, weiß nicht, was macht das mit dir, wenn du dir das vorstellst? Was passiert mit dir?
Ich habe so gleich so ein Oscar Wilde-Bild im Kopf, ne, der ja auch sozusagen immer so ein Abbild von seiner Jugend sieht und dahinter, hinter den Spiegel.
Nicht denken, sofort sagen.
Da reflektiert nichts.
Genau. Da täuscht aber auch nichts. Hinter den Spiegeln sind deine Schatten. Das ist das Bild. Du trittst hinter die Spiegel und begegnest, also du trittst in das Dunkle hinter den Spiegeln und begegnest den Anteilen in dir, die
du nicht überspielen kannst.
Die sich nicht sofort zeigen.
Ja.
Die sich nicht sofort zeigen, weil sie vielleicht dir nicht lieb sind in dir, weil sie vielleicht tief verschüttet und vergraben sind, weil du Angst vor ihnen hast, weil sie mit Verletzungen zu tun haben. Also die Anteile, die deine Verhinderer im Leben sind, deine Verhinderer auf dem Weg zu dir selbst, zu deinem Ich weiß, wer ich bin, die da im Weg stehen.
Das ist übrigens ein geiler Begriff, die Verhinderer. Zu dir selbst.
Ja, genau. Und wir alle haben diese Verhinderer zu uns selbst. Das sind Prägungen. Jemand hat dir als Kind gesagt, du bist dick. Jemand sagt dir, du bist faul. Du nimmst dich in der Klasse als derjenige wahr, der schüchtern in der Ecke sitzt.
Ja. Du bist zu schwierig, begleitet mich seit 50 Jahren.
Genau. Also all diese Glaubenssätze werden die ja auch oft genannt, ne? Die wir so mit uns rumschleppen und die uns wie so Anhaftungen am Körper sitzen oder wie Verkleidungen und Masken, die uns eigentlich von uns selbst fernhalten, von unserem Wer bin ich tatsächlich und die immer Einfluss nehmen auf das, was uns im Leben begegnet und deswegen auch verhindern, dass wir reich werden zum Beispiel, weil in uns ganz tief verankert ist, wir sind arm, wir haben kein Geld oder für Reichtum musst du arbeiten oder es sind immer die anderen, die
reich sind. Brotlose Kunst als Schauspieler, ne?
Brotlose Kunst, geil. Wie lange haben wir kein
Gottes
Geld?
Um Gottes Willen, jetzt wird er auch noch Schauspieler.
Genau, und wie lange trägst du diesen Glaubenssatz mit dir rum? Also ich habe jahrelang für 80 Euro am Abend Theater gespielt und damit zwei Kinder großgezogen. Weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, weil ich so dankbar war, dass ich spielen darf, weil wir haben ja gelernt, Theater ist Leidenschaft, brotlose Kunst, das macht man so. Weißt
Fuck,
du?
Oder?
Und all diese Dinge und das aber... Und das ist eben hinter den Spiegeln umzukehren, zu entdecken und dann Auflösen ist eigentlich das falsche Wort, aber dem die Kraft zu nehmen, nicht mehr in die Identifikation damit zu gehen.
Ins Licht zu kommen, nicht mehr im Schatten zu sein, sondern genau, es einfach da sein zu lassen.
Ins Licht zu holen und zu sagen, hey, übrigens, nehme ich weg von mir, hat mit mir nichts mehr zu tun, ziehe ich mir aus. Hat mir jemand angezogen wie ein Kostüm, wie eine Verkleidung, bin ich nicht. Und hinter den Spiegeln treten wir dann quasi wieder durch den Spiegel durch, nackt und schön in unserer wirklichen, wahren, nackten Schönheit, also sinnbildlich nackt, und haben dann die Möglichkeit, im Ballsaal, im Salle de Bal, uns
neu... Das ist neu, das habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, das ist der nächste Raum, der letzte Raum, in dem wir uns neu entfalten können, indem wir das, was wir tatsächlich sind, ausprobieren, erforschen, wo uns das hinführt, wie wirke ich damit, wie bewege ich mich damit, was hat sich verändert, wenn ich das zu mir ranhole, ganz äußerlich auch, wie klingt meine Stimme, wie kleide ich mich, wie wirke ich auf andere, was macht das an Wirkung auf, was hat das für eine Wirkung auf mich und auf meine Umwelt?
Achso, der Ball ist eher sozusagen, wie wirke ich, wenn ich in Gesellschaft bin, oder?
Nein, der Ball hat einfach als Überschrift, wir haben es ans Licht geholt. Wir haben unser nacktes, schönes Selbst ans Licht geholt und tragen es jetzt, ziehen ihm jetzt seine schönsten Kleider an, sinnbildlich gesprochen, lassen es tanzen, erfahren uns in diesem nackten, puren Wer bin ich und probieren es an uns selber aus, erspüren, wie es auf uns wirkt, wenn es im funkelndsten Kristallleuchterlicht zur schönsten Musik sich bewegen darf. Ja.
Ich habe auch einen kleinen Kristallleuchter hier.
Über uns hängt ein kleiner Kristallleuchter, siehst du? Genau. Und natürlich hat das dann auch was mit der Wirkung auf andere zu tun, weil wenn du selbst bist, dann wirst du auch andere Menschen auch anders abstrahlen und sie werden auf dich anders reagieren. Also der Ballsaal ist dafür da, das zu erleben, zu erfahren und letztendlich, und das ist dann, da schließt sich der Kreis, zu gucken, das ursprüngliche Problem, das ich hatte, mit dem ich das Chateau betreten habe, ist das noch da und wie begegne ich dem jetzt, nachdem ich diese ganzen Masken und Verkleidungen mir ausgezogen habe und mein Wer bin ich gefunden habe? Wie begegne ich dem jetzt? Gehe ich vielleicht einen ganz anderen Weg? Habe ich diesen Glaubenssatz, ich bin arm oder Kunst ist brotlos plötzlich nicht mehr? Oder habe ich vielleicht meine Liebe verloren, weil eine ganz andere Liebe auf mich wartet? Keine Ahnung, es wird sich auf jeden Fall eine andere Antwort zeigen und möglicherweise auch ein ganz anderer Weg weiter durchs Leben zu gehen, wie gesagt, je nachdem, was die Frage war. Ja. Aber der Ballsaal ist dafür da, in die Wirkung zu kommen und ins Wirken zu kommen und das, was wir gefunden haben in den anderen beiden Räumen, in die Wirklichkeit zu nehmen, mitzunehmen und zu übersetzen. Ja.
Geil. Ich fand das deswegen auch so spannend, als du damals diesen offenen Salon angeboten hast, weil du so auch erzählt hast, okay, das ist jetzt hier nur der Salon. Es gibt hier ganz viele verschiedene Räume. Und ich saß irgendwie und dachte so, geil, so ein verwunschenes Schloss, wo jeder Raum irgendwie eine andere Bedeutung oder einen anderen Schwerpunkt hat. Entschuldigung. Sadi. Ja. Das fand ich wahnsinnig spannend. Jetzt hast du mir drei konkrete Räume erzählt. Ist es dann so, wir sind ja quasi in einer kleinen Gruppe dort quasi gewesen und gereist. Du bietest das, ich habe gehört, du hast jetzt irgendwann Mitte November geht irgendwie ein Gruppenprozess los, ja, wo du einlädst, wo Leute sich anmelden können. Diese Sachen, die in diesen verschiedenen Räumen erlebt werden und auch durch diese Reisen, die du dann mit den Teilnehmern machst oder auch im Einzelcoaching wahrscheinlich, wir nennen es jetzt einfach mal Coaching, weil ich...
Ja, es ist ja letztlich ein Coaching.
Ich finde das Wort auch so ein bisschen leer gelutscht, aber wir können es ja wieder mit Wert füllen.
Ja, weißt das müssen du? Wir auch, denn es gibt auch kein schöneres deutsches Wort, tatsächlich
eigentlich
nicht.
Genau, eigentlich ist das Wort nämlich sogar ganz, ganz, ganz flüssig so, ne?
Ja.
Ganz, ganz...
Ein rundes, ganz rotes, weiches Wort.
Und Selbstschöpfung finde ich natürlich als Coaching-Begriff total richtig, aber du kannst nicht sagen, ich bin Selbstschöpfer oder ich unterstütze dich in deiner Selbstschöpfung.
Das wurde sehr schnell missverstanden.
Das kommt dann gleich so ein bisschen so pudrig daher. Sag mal, in diesen Räumen reisen die Leute dann auch und das sollen sie dann auch aufschreiben? Du machst viel über das Schreiben.
Genau, das Schreiben ist dann letztlich, also nach den Reisen durch die Räume, ist die Aufgabe, und das ist natürlich jedem selbst überlassen, das dann auch zu realisieren, aber das ist das, was ich unbedingt anrate, die Geschichten, die sie dort erleben. Also die Räume bestehen immer aus zwei Parts eigentlich, aus dem Raum selbst und aber dann auch irgendwann immer aus dieser Reise in den magischen Garten und die Übersetzung in die eigene Fantasiewelt. Das heißt, wir erfahren in dem Raum selbst unser Jetzt, unseren realen Jetzt-Zustand, aber in meinem geschützten Schloss. Also das ist schon ein bisschen eine andere Ebene, als jetzt, wenn du draußen auf der Straße stehst, du bist in einem anderen Fokus mit dir selber dadurch. Mhm. Und wenn wir diesen Status quo für uns sozusagen entdeckt und damit gearbeitet haben, dann nehmen wir das mit in den magischen Garten, in das Kaninchenloch, in unsere Fantasiewelt, eigene, ganz eigene Fantasiewelt, in der wir Gott, Schöpfer, Creator sind, wie man es aus der unendlichen Geschichte kennt. Ja, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch gelesen. Es war mein Lieblingsbuch als Kind. Ich habe es 20 Mal gelesen. Bastian Balthasar Buchs, nachdem Phantasien zusammengebrochen ist, kriegt ein Samenkorn von der kindlichen Kaiserin und sie sagt, jeder Wunsch, den du hast, alles, was du willst, wird wahr. Du kannst ein ganz neues Phantasien erschaffen. Ja. Und er denkt und er wünscht und in dem Moment entstehen um ihn herum Welten, in denen er die göttliche Instanz ist, die Schöpfungsinstanz. Und das sind wir eben in unserer Fantasiewelt, in die ich euch dann führe, auch. Und was ihr dort erfahrt, ist letztlich die fantastische Umsetzung dessen, was wir in dem eigentlichen Schlossraum erfahren haben. Und das nehmt ihr dann mit raus und schreibt es auf, wie dein Graf Escobar im Rapsfeld.
Ja.
Und diese Geschichte führen wir dann schriftlich weiter, jeder für sich natürlich,
ja,
durch die einzelnen Räume durch und sie wird eine Entwicklung nehmen. Und das ist dann letztendlich der Manifestationsweg, wenn man so will. Das ist das, wie wir es manifestieren und umsetzen.
Total, total geiles Konzept.
Ja.
Und das Tolle ist, dass dieses Schloss sich ja auch weiter noch entfalten kann, auch in dir. Also ich merke ja, ne, ich versuche immer wirklich die Sachen, die du so als Inspiration irgendwie so alle paar Tage oder so in den sozialen Medien von dir gibst, als Madame, mir anzugucken, weil ich es wahnsinnig klug finde, was du da von dir gibst und auf so eine schöne Art auch so, es hat so eine Spielfreude gleichzeitig, hat aber gleichzeitig diese psychologische Tiefe.
Und das ist das, was ich so liebe.
Toll. Das ist wirklich ein tolles Konzept. Also
wenn ich dich unterbreche, begeistert davon. Weil wenn wir wie Kinder mit Spielfreude an uns selbst rangehen und uns selbst begegnen, dann wird es eben tatsächlich auch ungefährlich. Es ist ungefährlich. Es ist nicht gleich schwer. Es ist nicht nichts gegen Psychotherapien. Ich habe jede Menge gemacht.
Ja.
Aber es hat halt nicht diese Schwere. Sondern es heißt, es sagt dir, nimm das Leben doch nicht so bitter ernst. Begegne dir doch spielerisch damit. Auch den schwersten Problemen, die du hast, begegne ihnen spielerisch und guck mal, was das mit dir macht. Ohne natürlich zu vernachlässigen, dass sie eine Tiefe haben. Alles hat eine ganz große Tiefe. Aber die Tiefe als spannendes Abenteuer zu entdecken, als funkelndes Abenteuer, das finde ich so geil.
Und das finde ich auch war ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel auch in meiner spirituellen Entwicklung. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mit 25 angefangen habe, meine buddhistische Praxis zu machen. Und irgendwann merkte ich aber, das ist natürlich japanischer Buddhismus. Die Japaner sind sehr, sehr, sehr straight, sehr streng, teilweise sehr genusslos. Es war alles sehr
ernst.
Ich fand's geil, weil ich hab's wirklich von der Pike auf mir angeguckt und hab alles gemacht, 10 Jahre, 15 Jahre, aber mir ging irgendwann die Leichtigkeit dabei verloren, mir ging die Freude daran verloren. Und dann kam über ein ganz anderes Ding, weil ich irgendwie an bestimmten Punkten nicht weiterkam in meinem Leben, kam diese schamanische Perspektive dazu. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ganz, ganz tolle Lehrer da hatte, die das sozusagen in die Neuzeit gebracht haben, also dieser Begriff Neoschamanismus macht für mich wirklich Sinn. Also das ist auch keine kulturelle Aneignung in meiner Sicht, sondern es wird eigentlich psychologische Formate auf eine spielerische Art und Weise wieder mit der magischen Welt verbunden.
Toll.
Mit Gerüchen, also, ne, mit Räuchern, mit Geisthelfern. Also plötzlich war die gesamte göttliche Welt ganz einfach für mich da. und mir zugänglich. Ich konnte plötzlich, ich hatte Geister, ich hatte Krafttiere, das hatte ich alles und es passte alles zusammen. Es widerspricht sich bis heute nichts an der grundlegenden Philosophie, die ich im Lotus Sutra immer weiter studiere. Ja, die für mich immer noch Grundlage ist. Und trotzdem, also selbst diese, mir wurde damals gesagt, als ich anfing, diese Zeremonie, die ich da mache, diese Rezitation des Lotus-Sutras, diese beiden Kapitel, dass währenddessen alle Gottheiten sich um mich setzen und mit mir das gemeinsam, das Leben quasi verehren und feiern, die Buddha-Natur. Und jetzt sind es halt, also wie bei den Fantastischen Vier, Millionen Legionen. Ich rufe alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle großen Geister, alle Superfreaks und Auserwählten zu mir ins Hier. Ich habe Millionen Legionen hinter mir. So, es bekam plötzlich wieder, meine Spiritualität wurde plötzlich wieder frei, wurde kreativ und wurde spielerisch, leicht. Das hat einen unglaublichen Impuls gegeben in meinem Leben und bis heute. Ja. Und deswegen finde ich diese Verbindung von wirklich wissen, was du da tust, ne, weil du sagtest ja auch, du hast auch eine Coaching-Ausbildung selber gemacht, du hast dich immer viel, ich glaube, wir Schauspieler haben uns sowieso immer viel mit uns beschäftigt.
Wir bringen da auf jeden Fall schon was mit, und, ne, an Wahrnehmung, an Beobachtungsgabe, an Beschäftigung mit dieser Grundfrage, wer bin ich und also aufnehmen, bewerten, handeln, diese ganzen Schauspielprinzipien, die auf der Bühne notwendig sind, sind natürlich auch die Basis eigentlich fast jeden spirituellen Weges.
Ja.
So, also da bringen wir schon was mit auf jeden Fall.
Genau, und du, also das, was du da gerade kreierst, wo man sozusagen selber live dabei sein darf, wie sich das auch in dir immer weiter entfaltet, das finde ich so das Abgefahrene, dass du selber so überwältigt bist von dem, indem du es tust. Also was es auch mit dir persönlich macht.
Ne? Und das ist der entscheidende Punkt.
Ist geil.
Also
ist geil.
Der Weg ist das Ziel. Ne? Ich wachse und es wächst. Und so wird es größer und so wird es klarer. Je klarer ich werde, desto klarer wird das Chateau. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß dann auch das Chateau und desto mehr kann ich weitergeben. Es ist dieser sich selbst immer weiterentwickelnde Prozess, der so gigantisch ist und den ich einfach auch wahnsinnig gerne teile. Ich finde das grandios.
Bist du auch so jemand, der, wenn er was Tolles erlebt, dass er das eigentlich den Wunsch hat, das der ganzen Welt zu schenken?
Ja, absolut, unbedingt. Und was ich gerade erfahre, und ich bin ja selber noch auch in Ausbildung, also die habe ich nicht abgeschlossen, diese Ausbildung, Mentorenausbildung, Energetic Coding, energetisches Codieren lerne ich dort als wirklich ganz kraftvolles Handwerkszeug, ganz konkretes Handwerkszeug auch, das ich integriere in meine Arbeit im Chateau, weil eben ein Fundament, dass ich weiß, was ich da tue, tatsächlich ganz wichtig ist. Also nur schöne Geschichten zu schaffen, fantastische Räume zu schaffen, genügt nicht. Das ist mir schon vollkommen bewusst. Und ich finde es so spannend, das alles zusammenzufügen. Und es fügt sich gerade immer mehr und mehr zusammen. Ja.
Darf ich dich noch ganz kurz ein bisschen was zu deiner Geschichte fragen? Also musst aber sagen, wenn es zu persönlich wird. Und
Nein, gerne.
Weil du vorhin ja auch gesagt hast, und ich glaube, alle, die in der kreativen Bereich unterwegs sind, kennen auch diese Themen. Einerseits würde mich interessieren, wie hast du diesen Wandel vollzogen von diesem, naja, ich bin ja froh, dass ich für 80 Euro am Abend irgendwie als Schauspielerin völlig unabgesichert irgendwie mit zwei Kindern und so, ne, wenn jemand krank ist, fällt die Vorstellung aus, kriege ich auch kein Geld und bla bla bla, diesen ganzen Scheiß, den wir da so kennen. Wie hast du quasi es geschafft, von diesem Mangel-Ich in dieses Fülle-Ich zu kommen? Also wenn ich dich jetzt heute sehe, wo hast du zwei Wohnsitze? Einerseits irgendwie in Franken, in Südfrankreich, da du hast immer in der Sonne am Pool und so, wo ich denke, so geil. Und dann hast du hier in Berlin deine Wohnung. Du machst tolle Synchronprojekte. Also es muss ja was passiert sein. Hat das was mit einem spirituellen Entfaltungsprozess auch zu tun? Und wenn ja, was ist eigentlich deine, wo kommst du her? Aus welcher spirituellen Religion finden, möchte ich es nicht nennen. Religion finde ich immer so fest und dogmatisch. Was ist dein Basic, dein Fundament, wovon du ausgehst?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich versuche das mal kurz.
Wir haben alle Zeit. Das ist ja ein Podcast, die Leute können ja Pause drücken.
Ich versuche das mal kurz zu umreißen. Und da fange ich wirklich an, in der Zeit, als ich ein ganz kleines Kind war. Ich lag nachts im Bett. Und ich wusste alles. Ich lag nachts im Bett und ich habe das Universum verstanden, sodass mir schwindelig war und ich nicht schlafen konnte. Ich habe, mir wird gleich wieder ganz anders, wenn ich nur daran denke. Also Zeit, Raum, es war alles für mich vorstellbar. Und ich habe mich immer gefragt, warum verstehen die Menschen das nicht? Einstein, Quantenphysik. Ich habe das dann später, ich habe mich damit später lange, also nicht so lange, aber intensiv befasst auch, um dem Ganzen irgendwie eine Gestalt geben zu können, diesem Urwissen, mit dem ich da im Bett lag. Das ist meine wirklich grundspirituelle Basis. Ich habe Geister gesehen und ich hatte Wesen um mich und ich habe das universelle Ganze ganz massiv empfunden.
Abgefahren, und das ist als Kind?
Als Kind. Zutiefst spirituell, aber ich konnte das mit niemandem teilen.
Hattest du einen Background, der dich da gehalten hat? Oder der
mit dir? Nichts, gar nichts.
Nur, okay, das sind wir ganz ähnlich, also völlig...
Also
Nulllinie.
Meine Eltern waren Atheisten und die realistischsten Menschen auf diesem Planeten. Mein Großvater, und der ist dann meine nächste spirituelle Quelle, war Pfarrer und der hat mir tatsächlich die Welt der Geschichten eröffnet. Der hat mir alle Märchen vorgelesen, die es auf dieser Welt gibt. Der hatte eine große, große ledergebundene Bibel, die ich jetzt noch habe.
Das Buch der Geschichten.
Das Buch der Geschichten. Und ich habe, glaube ich, er hat uns, mir und meiner Schwester, sicherlich nicht die ganze Bibel vorgelesen, aber unendlich viel. Und ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Denn
du hast
Bibel,
seine Bibel noch?
Ich habe die noch.
Und das ist schön.
Die ist mir heilig. Und die ist, ich meine, die Bibel ist so belegt in unserer Welt mit Vorurteilen, weil sie mit der Kirche in Verbindung gebracht wird. Aber die Bibel für sich genommen ist einfach... das Buch der Wahrheit. Also da stehen alle universellen Gesetze drin. Wie wahrscheinlich in allen Büchern großer Religionen.
Aber es wurde natürlich auch sozusagen dementsprechend missbraucht.
Natürlich.
Als das Buch zur Manifestierung des Patriarchats. Ne? Das muss man einfach mal...
Sobald die Kirche also, es in die Hände genommen hat, die Bibel gab es ja, bevor es die christliche Kirche gab. Ne. So, da ist natürlich Interpretation ist Missbrauch. Und auch die Übersetzung der Bibel.
Krass,
hat sicherlich
unterschiedlich
schon
viel
Missbrauch mit sich gebracht.
Ganz kurzes didaktisches Off nur an unsere Zuhörer. Ich möchte euch unbedingt ans Herz legen, das Buch von Veit Lindau, Genesis. Ja, wo er auch wirklich sozusagen ein riesen historisches Fass aufmacht und auch eben auf dieses Buch, was uns ja alle sozusagen beeinflusst und begleitet, ob wir wollen oder nicht, es prägt unsere Kultur, wirklich sehr, sehr spannend drauf eingeht. Kleines didaktisches Off wieder zu. Und jetzt sind wir wieder bei deinem, das ist ja toll, dass du hattest einen Pfarrer als, einen Opa, als der Pfarrer war.
Ja.
Wow.
Und der war ein ganz toller Geschichtenerzähler. Also der hat mich auch auf diesen Weg gebracht letztlich, des Geschichtenerzählens. So, aber abgesehen von meinem Opa war ich in einem Umfeld, in dem ich...
Bist du auf dem Land aufgewachsen?
Nein, in Göttingen. Das ist eine
in Göttingen? Nein.
Universitätsstadt.
Nein.
Ja.
Wirklich?
Ja?
Ich bin in Seesen aufgewachsen, Bad Gandersheim, Seesen.
Siehst du, es gibt so viele Gründe, warum wir
Nachbarn.
Uns lieben.
Wie, darf ich? Nee, ich will nicht. Ich frage jetzt nicht nach deinem Alter, das fragt meine Lady nicht. Aber ich meine, wir kommen beide aus Niedersachsen.
Ja.
Aus dieser Ecke da hinten, wo wirklich sich Fuchs und Hase nicht mal die sagen sich da gute Nacht. Also Göttingen geht ja noch, im Gegensatz zu
Bad Gandersheim,
Goslar und so.
Goslar ganz schlimm, ja. Naja, ja.
Obwohl, wir waren letztes Jahr mal wieder da. Ich habe es sehr genossen, aber jetzt... wirklich frei von Bondage, also von alten Themen.
Dann geht das, glaube ich, auch. Also, ich hatte mit der ganzen Gegend auch ganz lange, ich konnte da gar nicht hingehen.
Göttingen, guck mal.
Ja, aber gut, anderes
da
Thema.
Da bist du aufgewachsen, okay.
Genau, da bin ich aufgewachsen. Und
war das ein Arbeiterhaushalt oder war das eher ein gebildeter Haushalt?
Mein
oder?
Haushalt, ich komme aus einer Lehrerfamilie.
Okay, das heißt, du
also
hattest
Pfarrer
richtig
und Lehrer
Bildungsbürgertum.
Sind der Kontext, absolutes Bildungsbürgertum. Und,
wenigstens das hattest du.
Ja, das hat mir tatsächlich auch viele Türen geöffnet. Mein Vater war...
Ich bin Kneipenkind. Ich bin in der Kneipe quasi aufgewachsen über viele, 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 viele Jahre.
Ja, aber auch das kann... Weißt du, alles hat seine Richtigkeit.
Ja.
Vielleicht hast du dadurch nicht so sehr im Kopf leben müssen, so lange Zeit. Also wenn du Bildungsbürgerkind bist mit einem Vater... der zwar Sprache liebt und das ist auch, der für mich auch eine Schlüsselfigur gewesen ist im Zugang zu Sprache und bis heute ist, Sensibilisierung für Sprache und Liebe zu Sprache, aber ansonsten Spiritualität oder dem Bauchgefühl oder der Intuition trauern, waren da gar keine Themen. Also Wissen, Lernen, Studium, das waren so die ganz klaren Überbegriffe. Und deswegen, jetzt spanne ich diesen Bogen mal wieder zurück zu meiner Kindheit, also dieses Wissen ums ganze Universum, damit konnte ich gar nicht in die Welt gehen. Ich konnte damit auch nicht umgehen. Ich dachte, ich bin verrückt. Ich konnte das auch keinem erzählen. Ich dachte, ich bin verrückt.
Hattest du Kinder, Geschwister?
Ja, wir waren 4 Kinder.
Ach so.
Ich war die Älteste, ich bin die Älteste. Ich habe eine Schwester, die ist nur 1,5 Jahre jünger als ich und wir beide sind sehr eng miteinander aufgewachsen und wir haben tatsächlich unsere eigene Geschichtenwelt kreiert, in der wir uns auch unsere ganze Kindheit bewegt haben, also Fantasiewelten, also auch da ist die Wurzel für das, was ich jetzt tue. Wir haben in diesen Welten gelebt, existiert und das ist in gewisser Weise auch mein spiritueller Background, weil dieses Rollenspiel, also es war ein Rollenspiel, aber wir sind in diese Welten tatsächlich eingetaucht, als wären sie real und wir haben beide dieselben Welten erschaffen, in denen wir dann mit uns gespielt und gelebt haben. Und diese Rollenspiele waren auch ein Weg, sagen wir mal, unliebsamen Dingen im Leben eine Farbe geben zu können, manchmal auch ihnen entkommen zu können. Nicht ganz gesund, aber Schutzräume dann auch. Und ich bin aus verschiedenen familiären Gründen relativ schnell immer wieder mit der Frage, mit tatsächlich dieser Urfrage, wer bin ich eigentlich, konfrontiert worden. Ich hatte das Gefühl, ich gehöre da nicht richtig hin, ich bin irgendwie anders. Es ging so weit, dass der Name, den ich hatte, ich heiße eigentlich Jessica, Jessica Maria, das sind meine beiden Vornamen. Und diesen Jessica-Vornamen habe ich so gehasst, ich konnte mich damit so nicht identifizieren. Also ich hatte wirklich Identitätsschwierigkeiten. Ich war mit 14 an einem Punkt, dass ich von mir in der dritten Person gedacht habe. Und das erzähle ich alles so ausführlich, weil das natürlich einen auf, wenn du keine Antworten in deiner Außenwelt findest, dann gehst du irgendwann auf eine spirituelle Suche. Du suchst irgendwo dich selber, du versuchst dich zu finden.
Ja.
Insofern, Religion konnte es nicht sein, weil die in meinem Elternhaus verteufelt wurde und weil ich mit der Kirche auch tatsächlich nicht in Einklang gehen konnte.
Ja.
Der Schauspielberuf war dann auch ein Weg, zumindest über diese Geschichtenwelt und das Rollenspiel wieder eine Identität zu finden. Und in dieser Zeit bin ich dann mit vielen anderen spirituellen Ansätzen in Berührung gekommen. Ich habe eine Reiki-Ausbildung gemacht, ich habe, ich weiß gar nicht, wen ich alles gelesen und studiert habe. Ich habe mich wirklich in sehr tief mit Yoga auch beschäftigt, auch mit Buddhismus, allerdings nicht ganz so intensiv, mit Kabbalah, mit allen möglichen Wegen. So, und bin da auch sehr tief eingetaucht, auch in Meditationspraxis und habe das für mich intuitiv so, habe auch so Auswahl getroffen, was gehört zu mir. Deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, ich bin einer bestimmten Lehre gefolgt, sondern ich habe überall was mitgenommen und irgendwie in mich integriert. Und auch diese Reiki-Meister-Ausbildung, ich habe das nie wirklich praktiziert. Ich habe aber einen Kollegen auf Tournee mal behandelt, der war ein Stotterer, für Schauspieler nicht so günstig.
Oha.
Und ich habe aber intuitiv schon mit Reiki, aber eigentlich mit meiner eigenen Methode, und da ging es auch schon damals um das ihn führen in seine Fantasiewelten, das habe ich ganz aus dem Bauch heraus gemacht. Ich habe ihn dort auf so einer 60-Tage-Tournee jeden Abend behandelt und wir haben sein Stottern tatsächlich, wenn man so will, hinter den Spiegeln hervorgeholt und ans Licht geholt und von ihm nehmen können. So.
Oh.
Und das war, ich habe das damals gar nicht so groß wahrgenommen. Ich nehme erst jetzt im Rückblick wahr, dass ich eigentlich mein Leben lang schon viele spirituelle Wege beschritten habe und mich da auch schon auf einen Weg begeben habe, lange bevor mir das konkret bewusst war.
Mhm.
Ich habe auch eine Heilpraktika-Ausbildung angefangen, das dann aber nicht weiterverfolgt. Das war mir dann irgendwie zu medizinisch und zu wissenschaftlich.
Also so ein komplett Heilpraktiker oder HB-Psych?
Nee, komplett Heilpraktiker tatsächlich. Und
das wäre mir auch zu heftig gewesen. Ja,
konnte ich nicht leisten. Und zu der Zeit war ich auch nicht stabil genug, um das wirklich wollen zu können. So. Also viele, viele Wege. Und irgendwann gab es so einen Punkt in meinem Leben, wo ich das aber alles von mir abgespalten habe. Ich weiß auch gar nicht genau, warum das passiert ist. Und dann bin ich in dieses, und dann hatte ich lange, lange eben dieses Mangelleben am Theater und zwei Kinder und keinen Zugang zu spirituellen Dingen, bis ich irgendwann auf, und das ist dann der nächste große Schritt, Esther und Abraham Hicks gestoßen bin oder durch einen Kollegen auf die gestoßen wurde. Kennst du nicht?
Sag mir, hilf mir mal weiter.
Abraham Hicks war, er ist inzwischen tot, ja, glaube ich, ist er, hat ein Medium, ein Channel-Medium, und er und seine Frau haben ganz große Teachings in die Welt gebracht.
Okay.
Wo es letztlich, es sind die spirituellen Wege führen ja eigentlich immer auf das Gleiche, aber die beiden haben mich unglaublich erreicht mit Alignment, in Verbindung gehen, wirklich konkret fokussieren, Glaube umsetzen, wie auch immer du das alles nennen willst. Auf jeden Fall bin ich da in Kontakt mit meiner Größe gekommen und konnte diesen Ich bin arm Glaubenssatz umwandeln in Ich bin reich. Ich bin gut, ich kann viel. Ich bin eine gute Sprecherin, ich bin eine gute Schauspielerin, ich bin erfolgreich. Und ich habe das Theater eigentlich relativ von heute auf morgen verlassen. Ging einher mit der Corona-Zeit. Das passte ganz gut, weil da konnte man eh nicht mehr Theater spielen. Aber ich habe gesagt, ich bin es mir wert, mich nicht so ausbeuten zu lassen. Das war wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Und dann habe ich mich in die Synchronwelt gestürzt. Ich hatte da schon so ein bisschen Background, aber gar nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und und dann ging das plötzlich, weil ich diese Tür in mir aufmachen konnte, mit Hilfe von Esther und Abraham Hicks, aber auch, ich habe dann wieder angefangen, auch andere Bücher zu lesen und einfach meinen Blickwinkel weiterzustellen auf mich selbst und auf die Welt.
Ja.
So, und größer zu denken, größer zu fühlen und mich auszudehnen. Und dann kam das alles in mein Leben, die Fülle. Ich habe dann auch wahnsinnig viel Geld verdient, wie du ja auch. Im Synchron gab es ja auch die goldene.
Das könnte noch mehr sein, aber
wahnsinnig.
Also für meine Verhältnisse geht es mir gut.
Also für meine sehr, Verhältnisse sehr also,
war ich
es
so noch nie gehabt.
Im Vergleich zu 80 Euro. Für eine Vorstellung
war. Ich weiß, wovon du redest, ja.
Ja, also sicher nicht wahr, es ist immer relativ und es geht viel, viel mehr, aber das hat mich schon lange, lange sehr, sehr glücklich gemacht, bis eben plötzlich jetzt der Punkt kam, wo ich dachte, da muss doch noch was anderes sein. Und so ist ja unser Leben, geht ja immer so weiter. Dann kommt was und klopft an und sagt, hey, das ist ja alles schön und gut, aber jetzt hast du so ein Plateau erreicht und jetzt ist irgendwie was anderes dran. Und dann war es das Chateau. Und eben, ich liebe immer noch die Arbeit im Synchron, ohne Frage. Ja, sehr, 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 aber...
Es geht ja auch mehreres gleichzeitig.
Genau. Und der Fokus...
Also offensichtlich bei dir sowieso. Auch noch mehrere Lebensorte.
Ja, danke des Internets. Der große Segen des Internets, dass wir uns über die ganze Welt vernetzen können, ohne an einem Ort sitzen zu müssen. Das ist schon was Magisches.
Sag mal, ich merke gerade, das ist ja jetzt quasi das erste, mit Antonia Tönnissen habe ich auch so ein Interview geführt, da war ich bei ihr, aber habe mit der Technik total gestruggelt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, so uns gegenüber zu sitzen und ich kriege dich nochmal ganz anders mit als über so ein Zoom-Meeting. Ich kipp gerade so ein bisschen diese Stundenbegrenzung, weil ihr lieben Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen, ihr könnt ja einfach auf Pause drücken und dann bei nächster Gelegenheit einfach weiterhören. Ich finde es gerade so spannend. Ich möchte jetzt ungern hier das Gespräch beenden. Wenn du möchtest, würde ich gerne noch ein bisschen es weiterlaufen lassen.
Unbedingt?
Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir rund sind mit deiner Geschichte. Ne, du hast gesagt, dann kam plötzlich das Chateau. Hast du in dir sowas wie, ich muss die Welt retten? Weil das ist für mich ein ganz, ganz krasses Thema, wo man ich als People-Pleaser natürlich mein Leben lang irgendwie sozusagen schön ziehen konnte. Ne? Was mir jetzt auch erst in den letzten 1, 2, 3 Jahren richtig klar wird. Willst du die Welt verändern? Und wenn ja, wo nimmst du deine Hoffnung her?
Also, kommen wir an die ganz krassen
Themen. Jetzt mal Butter bei die Fische.
Aber warum nicht groß denken? Natürlich. Ja. Also meine Vision, und das ist, meine Mentorin nennt das dein größter Kontext. in dem du dich bewegst. Und das finde ich eigentlich ein wunderschönes Bild. Der größte Kontext, in den wir uns hineindehnen können als unsere Aufgabe auf dieser Welt, und wir alle haben ja irgendeine Aufgabe auf dieser Welt. Der kleinste Kontext, den ich habe, oder nicht der kleinste, aber ein kleinerer Kontext ist, ich helfe dir dabei, dein Auto zu reparieren, indem wir rauskriegen, warum du es kaputt gemacht hast. Blödes Beispiel, aber ne, also wir können bei ganz kleinen Problemen anfangen, aber natürlich habe ich eine Vision, und für mich ist das nicht die Welt retten, aber der größte Oberbegriff, unter den ich mich stelle, ist Wahrheit. Also Wahrheit und Authentizität sind für mich die Klammer. Das ist das, was ich in die Welt bringen möchte. Das ist das, wo ich glaube, es macht, wenn die Menschen in ihre eigene Wahrheit kommen, also eben all diese Schichten ablegen, wirklich in ihre goldene, leuchtende, strahlende Wahrheit kommen, wenn es viele, viele Menschen, Millionen Menschen schafften, dorthin zu kommen. Und das ist dann die Mission, wäre die Welt ein so viel schönerer Ort. Und das ist schon mein Ansinnen. Ja, ganz gewaltig. Also sie retten. Und ich nehme die Hoffnung daraus, dass ich in jedem Gespräch, das ich mit manchen Menschen führe, mit den Menschen führe, die zugänglich sind und die sich auf mich einlassen, nehme ich wahr, was, wenn du jemandem in die Augen siehst, was möglich ist, in Menschen zu sehen und in ihnen zum Leuchten zu bringen. Mhm. Und ich weiß, dass ich das kann. Mhm. Ich weiß, dass ich diese Gabe habe, dass ich erstens ganz viel Liebe habe für Menschen, ohne was dafür zurückzuwollen. Also das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen spirituell gesagt, so eine unglaubliche, überfließende Mutterliebe, aber auch liebende Liebe, also einfach ich habe eine ganz große Liebe für das menschliche Wesen. Und
ja, ich glaube, dein Eros-Anteil ist extrem gut präsent. Dein Logos-Anteil natürlich auch, aber dieses Eros, dieses Mütterliche, alleine der Klang deiner Stimme. Also ich habe heute Morgen nochmal gedacht, ich habe mich so darauf gefreut, weil ich auch deine Stimme so wunderbar einnehmend finde, weich, quasi die Schwingung des Eros. Und jetzt, ich meine jetzt nicht mit Erotik, ja. Sondern das weiblich, das Urweibliche.
Die urweibliche Kraft, genau. Ja. Und ich glaube, dass ich die tatsächlich gewaltig zur Verfügung habe. Und es ist mir so ein Bedürfnis, das in die Welt zu strömen.
Ja.
Weißt du, und alle mitzunehmen in den großen Ozean der Schönheit des Seins. Und ja, also wenn du mich fragst, will ich die Welt retten und warum habe ich Hoffnung, dass das möglich ist? Weil ich im Einzelnen schon sehe, dass es möglich ist, indem ich mit Menschen spreche. Und warum soll ich nicht auch Millionen erreichen können?
Geil. Ich habe so in den letzten Jahren... Und auch gerade dieses Jahr jetzt nochmal, das ist interessant, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so in so persönliche Entfaltungsprozesse geht. Das ist ja wie so, ich will es nicht irgendwie so Zwiebelhaut abstreifen, sondern eigentlich so eher wie Spinnen, die sich häuten, und weil sie zu groß werden unter dem Panzer.
Mhm. Ja, genau.
Ja, das ist ja, und ich empfinde das als immer sehr, sehr aufregend und spannend, aber manchmal auch sehr, sehr anstrengend, weil es weh tut. Es tut auf allen Ebenen weh. Dieses körperlich macht es sich bei mir dann immer schnell bemerkbar, ne, dass dann irgendwie was...
Extrem.
So, aber auch psychisch und auch emotional dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so viel geheult in diesem Jahr wie noch nie, obwohl mein Leben richtig geil ist. Ja, es ist ja nicht, es passiert ja nichts Doofes, ganz im Gegenteil. Ja. Aber Fülle und auch Gnade aushalten können, ne, finde ich extrem krass. Kannst du das gut? Hast du dann gutes Self-Care-Management-Paket an der Hand, wie du mit dir umgehst? Oder?
Immer mehr. Das lerne ich tatsächlich gerade in diesem Energetic Coding Mentoring, in dem ich bin, relativ schnell zu erkennen, dass wenn wir in diesen enge Momenten sind, es ist ja eine Enge, die entsteht. Wenn wir wachsen, entsteht immer erstmal diese Enge, wie du sagst, die Spinne, die aus dem, oder der Schmetterling, der aus dem Kokon platzen will. Ja, genau, das ist
schön, vielleicht ein angenehmeres Bild. Weil,
ne, das ist, und das passiert, weil ein Wachstumsprozess stattfindet. Und dieses enge Gefühl ist natürlich unerträglich. Aber ich habe für, und dann kommt meistens das, was wir das Ego oder das kleine Selbst nennen, auf den Plan und sagt, ich schaffe das alles sowieso nicht, das Leben ist schlimm, ich muss heulen, was auch immer da kommt. Da kommen ja dann ganz oft so ganz komische, auch nicht unbedingt greifbare Ängste auf den Plan, so Urgefühle von ich bin es nicht wert, die melden sich dann immer nochmal. Mhm. Selbst wenn du die schon tausendmal bearbeitet hast, die kommen dann immer wieder hoch, gerade in solchen engen Momenten. Mhm. Und ich habe für mich jetzt aber und lerne es immer mehr zu sagen, gut, ich sehe das, ich fühle das und dann gucke ich es mir an und sage, aha, okay, jetzt weine ich also. Jetzt denke ich also wieder, ich schaffe das alles nicht. Jetzt denke ich also wieder, ich bin eigentlich wertlos und alle anderen sind wertvoller. Mhm. Und dann nehme ich die Energie wahr, die dahinter steckt und verwandle sie in was Kreatives. Fange an zu schreiben zum Beispiel oder manchmal fange ich auch an zu tanzen. Neulich bin ich joggen gegangen. So, ich verwandle es in Energie und in dem Moment ist dann das Rausplatzen aus dem Kokon, also oder anders gesagt, dadurch komme ich nicht unbedingt aus dem Kokon raus. Der Wachstumsprozess kann trotzdem erst später vielleicht sich zeigen, aber ich kann darauf vertrauen und das ist auch so ein schönes Bild. Wenn es eng wird, dann immer nur, weil du danach eben ein bisschen größer bist. Und das ist, da kann man sich fast drauf freuen. Wenn du das fast mit so einer prickelnden Vorfreude nimmst und sagst, okay, es geht mir gerade scheiße, aber das heißt, es wird jetzt gleich, also gleich morgen, übermorgen, irgendwann wird wieder eine Tür aufgehen, dann dreht sich die Wahrnehmung dessen, diese Aushaltewahrnehmung, wenn das deine Frage beantwortet.
Ja, doch, ja, ja. Also das hat bei mir damit zu tun, ne, mit meiner Situation auch früher und so. Das ist also dieses, dass ich schnell mutlos werde, obwohl ich eigentlich weil ich irgendwie dann diese Welt sehe und diese, wie wir mit ihr miteinander umgehen. Aber auf der tiefen Ebene, gerade gestern Abend, habe ich so ganz intensiv gemerkt, so okay, alles, was wir hier gerade, und für die Leute, die jetzt irgendwann diese Folge hören, wir nehmen die gerade irgendwie am 26.10.2023 auf. Ja, ich habe zwar das Gefühl, dass wir gerade als Menschheit so kollektiv gestapelte Krisen erleben, dass wir eigentlich nur noch alle vier alles von uns strecken können und sagen können, okay, wir ergeben uns. Und ich glaube, aber auf der anderen Seite merke ich so, oh, dieses Chaos, was entsteht, ist ja unfassbares Potenzial. Also wir haben gerade die Chance, kollektiv als Menschheit auf diesem Planeten, trotzdem alles so negativ gerade irgendwie daherkommt mit Klima und alles und Krisen und Kriege direkt vor unserer Haustür oder mehr oder weniger durch diese Verbindung, dass wir alles mitkriegen, dass wir Informationen sammeln können, unabhängig davon, was um 20 Uhr das, die Nachrichten uns erzählen und so, was auch wertvoll ist, aber was sicherlich auch nur eine Perspektive ist von allem. Da steckt ja ein totales Potenzial da drin und wenn wir das geschickt hinkriegen und wenn wir es schaffen, in dieser Verbindung miteinander zu bleiben und zwar nicht irgendwie Frieden machen, irgendwie eine Petition für Israel oder für Hamas oder was weiß ich unterschreiben, sondern Frieden in uns und mit unserer unmittelbaren Umgebung.
Das siehst du genau. Das ist das, was
glaube ich, die große Chance ist, wo wir gerade irgendwie etwas erleben können, was wir uns noch gar nicht ausmalen können, an Bewusstseinssprung.
Absolut.
An Quantensprung von dem, was wir als Potenzial zur Verfügung haben, was da frei werden kann, oder?
Es ist lustig, ich habe genau dazu gestern einen Live-Vortrag auf Facebook gemacht, genau eigentlich fast deine selben Worte. Das Chaos ist eine Basis für Schöpfungskraft wiederum. Es ist schöpferisch, kreativ. Wir können das Chaos uns wahnsinnig zunutze machen und wir haben genau jetzt diese große Chance aus den schrecklichsten, weil das ist im Grunde dieselbe Situation, wie wir sie gerade besprochen haben, für uns ganz persönlich, ne, diese Kokon-Situation. Die Welt spitzt sich zu, es wird für die ganze Welt gerade unglaublich eng und unbequem. Kriege überall, Krisen überall, Flüchtlingskrisen überall, Klimakrisen überall. Es ist ja wirklich eine Minute vor 12, so. Aber das darin liegt, glaube ich, tatsächlich die Botschaft für die Menschheit, dass danach eben so ein Quantensprung passieren wird. Danach kann es nur Buff machen und der Schmetterling kann kommen.
Interessanterweise befinden wir uns am Anfang der 20er Jahre. Ne? Vor 100 Jahren war genau dasselbe. So eine Situation, wo alle dachten, die Welt geht unter. Und dann gab es Jahre des Peng, so, ne? Der Freiheit und Entfaltung. Bin wirklich gespannt. Also.
Und wie du sagst, es liegt, und das klingt auch so ein bisschen ausgelutscht, dieses, es fängt im Kleinen an, fangen bei dir selbst an, aber ja, es fängt im Kleinen an. Und gerade jetzt ist der Moment, wo bei so vielen Menschen so viel Unsicherheit herrscht, so viel, ich weiß gar nicht mehr, woran ich mich noch halten soll.
Man kann sich ja nichts mehr halten.
Es gibt einfach keine Struktur, auf die wir noch vertrauen können. Mhm. Es gibt keine staatliche Institution, der du vertrauen kannst. Es gibt kein Medium, wo du sagen kannst, ja, dem glaube ich 100%. Es gibt keine Wertesysteme, die mehr wirklich gelten, also sei egal, was es ist. Ne? Es ist alles irgendwie, es steht alles so ein bisschen mit einem Fragezeichen im Raum und wir sind so gebeten, so gezwungen, uns zu positionieren und uns wirklich selbst ganz klar zu kriegen in diesem Chaos. Immer mehr Menschen kommen einfach an dieser Frage nicht mehr vorbei, im unbewussten großen Menschennebel rumzutaumeln. Mhm. Jeder ist gebeten, da aufzutauchen, weil sonst gehst du verloren. Und deswegen ist es so toll, dass so viele Menschen auch sich auf den Weg machen, mit sich in die Lehre zu gehen und ins Wachstum und das anderen Menschen weiterzugeben. Und das potenziert sich gerade. Du siehst das ja auch, man sieht es auch in den sozialen Medien. Natürlich wird mir gerade wahrscheinlich wahnsinnig viel an Coachings in meine Timeline gespült, weil ich da selber unterwegs bin. Aber ich habe das Gefühl, dass wahnsinnig viele Menschen sich auf diesen Weg machen. Also auf diesen Weg, auf andere spirituelle Wege, auf... Das ist schon gewaltig.
Ja, gut. Wenn ich dann hier in der U8 sitze und quer durch die Stadt fahre, habe ich oft nicht das Gefühl, dass da viele Menschen sind. Aber das ist vielleicht auch hier dieses Babel-Berlin ist vielleicht auch. Andererseits ist das hier der Ort, wo man auch wirklich am freisten sein kann in diesem Land. Ich habe schon in einigen Städten gelebt in Deutschland, habe wirklich das Gefühl, hier kannst du sein, wie du bist. Aber gut, es ist doch den Leuten egal, wenn du irgendwie... Kannst dir einen Liter gammelige Milch über den Kopf gießen in der U-Bahn und tot umfallen, das interessiert keine Sau. So, die Leute gehen einfach und setzen sich woanders hin, das ist der Nachteil. Aber du kannst hier auch alles sein und ausprobieren.
Ja, es ist schon ein großer offener Raum, diese Stadt. Und natürlich sind nicht alle Menschen bewusst, die Mehrheit ist immer noch irgendwo, ja, schwimmt in der Suppe, würde ich mal so salopp sagen,
naja,
die Mehrheit
weil es auch keine, der Menschen. Es gibt auch keine Inspirationsfiguren mehr groß, finde ich. Also, Nein. Wer in den Medien... es wird ja sofort, wenn du eine Position beziehst, die vielleicht auch erstmal unangenehm ist, du wirst ja sofort abgeschossen. Also ne, irgendwie, krasses Beispiel, ich meine, man kann die mögen oder nicht, Lanz und Precht jetzt gerade, ne, wo sie sich ein bisschen verrannt haben mit diesem...
Ja, ich habe das gelesen.
Ich höre diese Podcasts, seitdem es den gibt. Ich finde die beiden hervorragend. Ich finde die klug, ich finde die spannend. Ich bin nicht mit allem einverstanden, die haben unterschiedliche Meinungen. Aber der Rest, die anderen 59 Minuten dieser Folge... waren sehr klug, sehr differenziert, weil beide sich viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Aber was wird gemacht? Ein Halbsatz wird rausgenommen und die werden fertig gemacht.
Das finde ich so gefährlich. Das ist eigentlich auch etwas, was mit meinem Wahrheits- und Authentizitätsanspruch einhergeht. Hm. Diese Cancel Culture, dieses nichts mehr gelten lassen können, dieser begrenzte Möglichkeitssinn. Ja. Das finde ich ganz grauenvoll.
Und immer moralisch auf der richtigen Seite zu sein zu müssen.
Und ich sage dir, es gibt nicht die richtige Seite. Es ist immer eine Frage der Perspektive.
Ja.
Es gibt natürlich Werte, die für uns alle grundsätzlich gelten. Mord ist sicherlich ein Begriff, den man aus keiner Perspektive gut finden kann.
Ja.
Aber zum Beispiel, um es jetzt mal ganz, oder ein Krieg, fällt mir sehr schwer, den aus irgendeiner Perspektive lieben zu wollen. Aber zumindest den Möglichkeitssinn zu haben, zu betrachten, warum verhält sich jemand wie, warum auch zettelt jemand einen Krieg an und wie ist die Gegenseite aufgestellt und warum ist sie so aufgestellt, wie sie ist, ohne gleich Partei zu nehmen, sondern einfach das mal betrachten, wenn das schon verboten ist, weil die übergeordnete Moral sagt, wir müssen uns auf diese eine Seite stellen, alles andere geht nicht, das macht uns tot.
Und das Krasse ist, dass wir da so ein Medium an die Hand bekommen seit ungefähr 15 Jahren oder 10 Jahren irgendwie quasi kollektiv nutzbar für den Großteil für viele Menschen, nämlich das Internet, wo man überhaupt noch nicht mit umgehen kann.
Das Gegenteil.
Wir sind wie Babys, die wirklich so mit diesem Smartphone da in der Hand haben. Gerade gestern saß eine Mutter mit einem Zweijährigen neben mir, der die ganze Zeit irgendwie mit diesem Ding rumgedaddelt hat. Und ich dachte so, Ja, so sind wir als Erwachsene aber auch. Wir können ja eigentlich gar nicht mit umgehen. Und bin total, ich finde es ja einerseits total spannend, in dieser Zeit jetzt zu leben, weil wir kennen auch noch die Zeit, wie es davor war.
Ja, total.
Also ich bin mit so einem Sony Walkman mit Kassetten aufgewachsen und, ja, und so, ne? Und Plattenspieler früher bei meinen Eltern. Und weiß aber jetzt auch, dass ich hier mit einem Klick irgendwie in die ganze Welt reisen kann, sozusagen, mehr oder weniger. Das ist schon eine wichtige Zeit. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen, die diese Fähigkeit in sich spüren und auch in sich schon entfaltet haben und hervorgeholt haben, diese Welt, also sowas wie so Leuchttürme in ihrer Hood werden. Genau. Wo man sich ein bisschen dran orientieren kann. Also wo andere Menschen vielleicht ein bisschen Halt kriegen. Also dieses Thema Freundschaft, ne? Also wir verfreunden uns bei Facebook. Ich finde das so eklig, wie dieser Begriff missbraucht wird. Freundschaft und ein soziales Netzwerk ist das Allerwichtigste heutzutage. Du bist lost, wenn du dich nicht um deine Freunde kümmerst und zumindest 1, 2, 3 Menschen hast, wo du anrufen kannst und sagen kannst, ich komme gerade überhaupt nicht klar.
Total wichtig.
Total wichtig.
Und auch da aber genau zu wissen, wer sind deine Freunde. Das ist auch ganz spannend. Also dieses, das hat auch was mit geschärfter Wahrnehmung zu tun. Manchmal sind es dann eben wirklich nur 1, 2 Leute und nicht 30. Hm. Auch nicht deine 100 Facebook-Freunde, null, die sind sowieso nicht. Ne, das ist, sondern die wahren Freunde zu lieben, zu erkennen und diese Freundschaften eben wirklich zu pflegen.
Da bin ich sehr, sehr streng geworden. Ich habe echt extrem ausgemistet.
Genau das meinte ich.
Ganz, ja. Also wirklich auch knallhart, weil ich gemerkt habe, okay Leute, ich verändere mich und das sind Grundbedingungen, also wie ich in Zukunft mit Menschen umgehen möchte und auch einen Austausch haben möchte, wenn das nicht gegeben ist oder dann geht das einfach nicht mehr. Das ist nicht schlimm, ich mag die Menschen trotzdem, aber sie sind nicht mehr in meiner sozialen Familie, sage ich mal, ne, wozu ich Freunde zähle.
Ja, das hat ja auch was mit diesen Wachstumsprozessen zu tun. Das bringt dich ja auch mehr und mehr, also es gibt Menschen, die mir jetzt begegnen und sagen, ist die bekloppt geworden, was macht die denn jetzt? Weiß ich. Aber das,
so what?
Das stört mich nicht. So what? Ja.
So what?
Also das ist mir, weil meine Wahrheit geht dann vor dem People-Pleasen, also vor dem, ich möchte, dass alle mich lieb haben. Mhm. Auch eine spannende Erkenntnis.
Sehr spannend. Deswegen habe ich diesen Hashtag seit ein paar Wochen so. Irgendwann kam mal so dieses, ich mache das mir zuliebe. Und dann ist mir klar geworden, boah, ich habe immer ganz, ganz viel gemacht, damit andere mich mögen. Anderen zuliebe. Ja. So, ne? Und dieses mir zuliebe, das übe ich gerade richtig. Ich mache Sachen mir zuliebe. Und wenn ich andere dazu einladen kann, dass sie mitmachen, das ist wunderbar, aber nicht um anderen zu gefallen oder es anderen recht zu machen, dass ich irgendwo dazugehören darf oder so, ne? Wie ich das Ewigkeiten unbewusst gemacht habe, hat natürlich nie funktioniert.
Ja, und das jetzt macht dich frei, du machst Sachen dir zuliebe und jetzt beschreibe ich mal ganz kurz, wo wir hier sind. Keine Details, aber das hast du dir zuliebe gemacht.
Abgefahren,
diesen Raum hast du dir geschenkt und das ist der schönste, der schönste energetische Raum, in den man eintreten kann. Er ist wirklich, und damit, weißt du, und das ist so schön, den hast du dir zuliebe, nur für dich so erschaffen und nimmst sofort jeden, der dich hier besuchen darf, in eine wunderschöne Welt mit rein.
Ja, das stimmt.
Ich wurde hier mit Seifenblasen, die Treppe runterflogen.
Die Seifenblasendusche, das ist erstmal die erste Reinigung.
Dass ich, alleine das schon hat ja mein Herz so hüpfen lassen. Und das machst du auch dir zuliebe. Und diese,
ne?
Das machst, ja, hast du nicht gemacht. Natürlich auch, weil du mir eine Freude machen wolltest, aber weil dir das Freude macht.
Weil
es
mir das
zu tun.
Freude macht, genau.
Und das ist so spürbar und das macht so frei, Dinge sich selbst zuliebe zu machen. Und es zieht automatisch Menschen, die richtigen Menschen, in deine Welt.
Da bin ich sehr gespannt, weil sich gerade in meinem sozialen Umfeld eine ganze Menge verändert. Aber auch dieses, weil du vorhin sagtest, ist mir scheißegal, was andere, wenn die denken, ich bin bekloppt geworden mit dem Chateau und sowas. Ne? Es ist scheißegal. Die Leute, die ähnlich ticken wie du, werden da total andocken.
Genau.
Und werden es lieben. Und werden sagen, oh, ich will die unbedingt kennenlernen. Ich will unbedingt irgendwie an dieser Welt, an dieser Freiheit, an dieser Kreativität, an diesem Reichtum, wie kommt die dahin? Oder ich will das in meinem Leben auch entfalten. Ne? Und da sind wir jetzt vielleicht wieder beim Ausgangspunkt unseres gesamten Gesprächs, bei dem Chateau. Magst du mal einen kurzen Entwurf geben, einerseits für dich persönlich, wo die Reise gerade hingeht, sicherlich auch mit dem Chateau, und was du ganz konkret anbietest für diejenigen, die sich auf diese Reise mit dir zusammenbegeben möchten. Also du bietest eine Begleitung an über dieses Chateau, über diese Arbeit dort. Wie sieht das ganz konkret aus? Also was kann man zum Beispiel bei dir buchen?
Genau, ganz konkret kann man jetzt tatsächlich ab dem 12.11. das erste Programm buchen. Das ist das Einstiegsprogramm in das Chateau, wie schon gesagt, La Porte Kaleidoskopique. Das geht über 4 Wochen. Und das hat als Thema tatsächlich die Selbstwahrnehmung, die Selbstbewusstwerdung. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe, aber es führt auch durch alle 3 Räume, die Räume, die ich vorhin beschrieben habe.
Ach so, das heißt nicht dann der nächste 4 Wochen Abschnitt wäre dann
der
Ballsaal oder der Spiegelsaal.
Nein, genau. Also du gehst in die Porte Kaleidoskopique, steigst dort ein mit einer Thematik, die du hast. Du wirst dieses Schloss nur betreten, wahrscheinlich, weil du in dir entweder eine unbestimmte Frage fühlst, die Frage, vielleicht auch die ganz konkrete Frage, wer bin ich eigentlich? Vielleicht aber auch wirklich, ich bin gerade so depressiv, ich muss irgendwas über mich rausfinden, oder ich bin in meinem Leben, habe ich das Gefühl, zwar halbwegs erfolgreich, aber da muss noch was anderes sein. Egal, welche Frage das ist. Es kann auch einfach sein, wie ich vorhin schon meinte, ich habe Liebeskummer und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Mhm. Es spielt eigentlich keine Rolle, welche Frage das ist. Wir gehen erstmal durch diese kaleidoskopische, durch das kaleidoskopische Tor ins Schloss und nähern uns dieser Frage mit dem Schwerpunkt an, ich nehme mich selber wahr, ich werde mir meiner selbst bewusst und all der Dinge, die mit mir zu tun haben, die mich ausmachen. Und dann stelle ich diese Frage damit in den Kontext und mich selbst damit. Das ist das erste Programm.
4 Wochen geht das?
Das geht 4 Wochen.
Und wie sieht das konkret aus? Das findet ja nicht bei dir zu Hause statt.
Nein, das findet alles online statt, über Zoom. Also das Chateau des Femmes ist im Moment Facebook-basiert. Ich werde hoffentlich demnächst eine Website haben, dann gucke ich mal, ob das auch noch andere Räume, also ob es auch andere Möglichkeiten gibt. Denn Facebook hat natürlich nicht jeder nutzt Facebook. Viele tun's und es funktioniert ganz gut für solche Online-Coachings erstmal als Basis.
Also ach so, das heißt, eben eine begleitende Facebook-Gruppe zum Beispiel.
Genau, eine begleitende Facebook-Gruppe, in der es Aufgaben geben wird, ganz konkret. Also auch die Schreibaufgaben, die ich stelle, müssen da nicht geteilt werden, wäre aber schön, wenn sie dort geteilt werden. Es ist ja ein geschützter Raum, diese Coaching-Gruppe, in der wir uns dann gemeinsam bewegen. Das ist etwas, was unser Gespräch in mir angeregt hat, das vielleicht auch auf weniger Leute zu begrenzen. Ich hatte das offen gehalten, aber um konkreter mit den Menschen arbeiten zu können.
Ach so. Ja, klar. Ich meine, wenn du da 50 Leute hast,
dann
kannst du auch, weiß ich nicht.
Kann ich keinen einzeln abholen. Das ist wäre eine andere Konzeption. Und das möchte ich eigentlich schon. Ich möchte die Leute schon noch persönlich auch wahrnehmen, erreichen und mit ihnen in Kontakt und Verbindung treten. Also ich möchte da nicht nur Vorträge halten, sondern das soll schon interaktiv sein bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Also Zoom ist das Medium der Wahl und Facebook als Gruppe im Austausch und auch Facebook Live-Vorträge als Zusatz.
Als Inspiration dann.
Inspiration oder Arbeitsmaterial, Meditationsmaterial. Fantasiereisen, geführte, die ich auch dadurch geben kann. Mhm. So, das ist das erste Programm. Die nächsten Programme, also der Spiegelsaal und dann auch der Ballsaal, an denen, das gebe ich ganz offen zu, die gehen ein bisschen tiefer, die gehen ein bisschen weiter, auch mit der Fragestellung desjenigen, der von Anfang an da reinkommt. Mhm. Ich glaube, wer nicht durch die Porte Kaleidoskopie und diesen Weg gegangen ist, wird wahrscheinlich nicht mit dem Spiegelsaal anfangen können. Also es sei denn, er hat schon einen anderen spirituellen Weg beschritten, der ihn schon an einen Bewusstseinspunkt mit sich gebracht hat, dass er tatsächlich bei der Frage ist, was ist mein größter, das wäre die Hauptfrage für diesen Saal, was ist mein größter Verhinderer auf meinem Weg zu mir selbst? Aber ich weiß schon, wo ich eigentlich hin will. Ich habe nur noch Verhinderer. Mhm. Der erste Raum stellt eigentlich nur die Frage, da ist irgendwas, ich weiß noch nicht, erst was,
diese, wer bin ich? Die Fähigkeit zu üben, verschiedene Perspektiven auf dich einzunehmen.
Auf dich einzunehmen.
Oder auf die Welt.
Auf dich, erstmal auf dich und damit dann auch auf die Welt, also auf deinen Weg in der Welt, mhm, und herauszukriegen, wenn ich diese ganzen Perspektiven eingenommen habe, wer bin ich dann eigentlich? Wer kommt da raus? Mhm. Wen sehe ich da tatsächlich? Und diese Person kann dann weitergehen und sagen, okay, jetzt habe ich erkannt, dass ich vielleicht einen ganz anderen Weg beschreiten möchte. So, aber was steht mir da noch was verhindert mich noch? Und das wäre dann der Schwerpunkt des Spiegelsaals, der natürlich auch wieder alle Wege von Bewusstwerdung, Wahrnehmung und dann am Ende auch Wirkung suchen beschreitet, aber den Schwerpunkt hat auf die Verhinderer. So.
Aber das ist dann auch eher so quasi als, oder bist du das selber noch
im
Brainstorm und sich entwickeln in dir? Weil das kann ja einerseits sozusagen auch eine gruppengeführte Sache sein, aber es kann natürlich dann auch mehr in so eine Einzelbegleitung gehen, dieser Saal, ne, dieser Raum.
Ja, also in der Tat, da bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig mit. Ich denke schon, dass das eine Gruppen, also dass das gemischt sein wird, durchaus Gruppenteachings haben wird. Aber ich möchte, glaube ich, jedem, der dort teilnimmt, auch einmal die Woche eine Einzeloption anbieten oder alle zwei Wochen mindestens. Ich weiß auch noch nicht, wie lange der geht. Also diesen Raum, die beiden nächsten Räume sind für mich tatsächlich noch in Arbeit. In die darf ich selber noch reinwachsen, das gestehe ich ganz offen ein, was ich auch spannend finde. Deswegen will ich jetzt hier auch nichts erfinden, was ich dann am Ende doch ganz anders baue.
Ich finde es ja geil, irgendwie diesen dritten Raum, das wirklich sozusagen, wie ist meine Wirkung nach außen und dieses, das Klärchens Ballraum anzumieten und eine richtig geile, opulente Abend zu veranstalten, wo die Leute sozusagen sich ausprobieren, ins Außen zu gehen und, ja, und Mut zu haben, irgendwie sich neu zu erfinden.
Ja, weißt du, tatsächlich.
Auch geil, das ist sehr spannend.
Ich bin auch so ein bisschen.
Ich finde das Konzept so geil, ich muss es einfach nochmal sagen. Also du musst dir das patentieren lassen. Also wirklich.
Ja,
also,
ach, das kann keiner kopieren. Keiner kann es so machen wie
das
ich.
Das stimmt.
Sie können es ja versuchen,
also,
weißt du, aber.
Ich kann euch nur empfehlen, folgt Maria irgendwie auf Facebook und auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwo unterwegs bist.
Auf LinkedIn, aber das hat sich noch nicht so richtig.
Ja, LinkedIn ist eher so ein Business-Ding, ne?
Ja.
Und wenn sie das mal wieder anbietet, nochmal so einen offenen Schnuppersalon oder sowas, ich kann euch nur empfehlen, probiert das mal aus. Maria macht das wirklich richtig abgefahren geil. Völlig unabhängig davon, ob ihr dann irgendwas bei ihr bucht oder so. Das ist schon, also ich kriege richtig Lust, irgendwie jetzt im November mitzumachen. So.
Ja, das
obwohl
ich
eigentlich
voll
keine, nicht wirklich die Zeit habe, aber vielleicht ist das jetzt vielleicht, ne? Jetzt mal, was ist mein Verhinderer? Dieses immer zu sagen, ist jetzt nicht dran. So, ne?
Da
also
ist der
vielleicht
Verhinderer.
Einfach mal machen, wenn es einen ruft. Also mir zuliebe. Hashtag mir zuliebe.
Dir zuliebe. Ich sage noch ganz schnell drei Sachen. Oder ich kündige noch drei Sachen an, die ich noch
bitte
nicht erwähnt habe. Es gibt schon auch noch zwei andere Räume in dem Chateau. Drei eigentlich. Es gibt ein Einzelcoaching, tatsächlich ein ganz konkretes. Das ist La Chambre Invisible. Das unsichtbare Zimmer, dein unsichtbares Zimmer. Das kannst du jederzeit buchen als 90-Minuten-Coaching oder so lange es dauert, ehrlich gesagt. Wenn ein ganz konkretes Thema in dir schlummert, das du bearbeiten möchtest, wo du nicht weiterkommst. Das kann sowas sein wie, ich habe morgen eine Prüfung und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es kann sowas sein wie, ich muss meine Mutter pflegen und bin total überfordert. Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich da für eine Lösung finden? Es kann alles Mögliche sein. Ein Einzelcoaching, bei dem ich mit dir in die Augen schaue, quasi real oder über Zoom und mit dir aufspüre, was da eigentlich in dir gerade arbeitet, schlummert und ans Licht geholt werden möchte.
Okay.
Dein unsichtbares Zimmer, weil ganz oft haben wir auch so unbestimmte Probleme und Schwierigkeiten. Einfach das Gefühl, ich komme nicht weiter, ich bin wie gelähmt, ich spüre mich nicht, ich weiß nicht, wer ich bin. Also, und das aber so akut, dass du denkst, ich muss jetzt mit jemandem darüber reden. Und das wäre da nehme ich dich dann sozusagen exklusiv alleine mit in mein Chateau und gehe mit dir durch alle Räume. Und das weiß ich schon von einigen Gesprächen, die ich da geführt habe, dass das oft sehr Initialzündungsmomente geschenkt hat den Menschen, die dann auf was gekommen sind. Also eine Frau mit ihrem Beziehungsproblem zum Beispiel, die einfach nicht keinen wirklichen Zugang dazu gefunden hat und da völlig verstrickt war.
Es ist ja immer gut, wenn du das jemandem erzählst, der einfach auch dir eine andere Perspektive vielleicht einfach nur anbietet oder sagt, hast du es schon mal von der Warte aus gesehen und hast du, ne?
Und da funktioniert aber das Chateau tatsächlich mit diesen Räumen ganz magisch. Weil das
Klar,
eben
das
nicht,
funktioniert total
weil
gut, weil es die spielerische
nur,
Ebene
genau,
immer wieder
mit
reinholt.
Genau, weil es eben nicht nur so ein Gespräch ist, so gute Freundin hört dir zu total und spricht gut mit dir. Also das ist einer der Räume. Es gibt auch einen Le Boudoir, das ist der exklusivste aller Räume. Auch eine Einzelbegleitung, die aber dann über eine längere Zeit geht, wo es wirklich geht, wenn du in deinem Leben ganz konkret was verändern willst und dabei Unterstützung und Begleitung brauchst, dann wäre Le Boudoir eine Wahl.
Le Boudoir?
Le Boudoir, das klingt ein bisschen sinnlich.
Das ist doch das Bad,
anrüchig,
oder?
Nur Le Boudoir ist eigentlich der intimste Raum, der Ankleide-, Schmink- und Schlafraum.
Ach so.
Es ist der intimste Raum von Madame und da bist du sozusagen mit Madame ganz, nicht sexuell, tut mir
ja,
leid, liebe Männer dieser Welt,
ja,
aber...
Wieso? Frauen ja auch.
Oder Frauen, also es sei denn, wir mögen uns wirklich sehr, dann ja, kann das durchaus auch sein,
okay,
aber nein, das ist tatsächlich dann der Raum, wo ich nur für dich da bin, solange du es brauchst.
Wow, okay.
Das ist dann vielleicht auch etwas hochpreisiger, weil es eben sehr, sehr konzentriert, fokussiert und auf den Punkt
ja
ist, aber...
Ja, das habe ich ja hier auch, dass die Leute zum Beispiel, ne, wenn sie wirklich ein intensives Thema haben oder mich exklusiv möchten, können die von Donnerstag bis Sonntag stehe ich nur ihnen zur Verfügung oder sowas, ne? Wenn das,
genau,
wenn das manchmal ist ja sowas dran.
Genau,
oder
wenn
auch ein Paar
sowas
oder
ist,
so, ne? Was,
ja,
was gerade irgendwie wirklich eine tiefe Krise hat und wo man sich dann richtig Zeit nimmt und so, ne?
Das genau,
ich,
also
ja,
das,
super, das
diese Option gibt es auch noch.
Schön.
Und dann gibt es noch eine ganz schöne Sache, die auch jetzt im November anfängt und da würde ich mich so freuen, wenn das ganz viele Leute irgendwie sich überlegen, zu Herzen nehmen und mit in ihre, ja, vielleicht sogar Vor-Weihnachtsgeschenke-Planung nehmen. Ich habe einen Raum für Kinder, Le Château des Enfants. Und Le Château des Enfants ist ein Raum, den ich für Kinder aufmache, sagen wir mal an alle liebe Eltern, wenn eure Kinder ihre Screenzeit besser nutzen sollen, dann sollen sie dorthin kommen und das ist der Raum, wo ich mit Kindern auf Märchenreise gehe, wo
okay
wir gemeinsam Märchen entwickeln,
ja,
unsere Geschichten erzählen, die auch zusammen aufschreiben, für uns Rollen finden. Aufmalen, aufschreiben. Am Ende dieses Raums wird es aber für jeden ein kleines Märchenbuch geben, wo all unsere Geschichten, die wir da zusammen kreieren, zu einer Geschichte werden.
Toll.
Zu einem Märchenbuch. Je nachdem, wie viele Kinder dabei sind. Aber das ist der Plan. Ich habe lange mit Kindern gearbeitet, mit Kindern Theatergruppen.
Ah ja, echt?
Ja, ich habe Theatergruppen geleitet.
Nee, das ist nicht meine Fähigkeit.
Ach doch, ich habe es geliebt. Ich habe Kindertheaterstücke geschrieben und auch mit Kindern zusammen. Wir haben mal eins erfunden, ein Musical. Meine Tochter, die war damals 8, hat die Songs geschrieben. Die Kinder haben die selber einstudiert. Auch die Tänze, es war so toll. Und die Geschichte haben die Kinder ganz allein kreiert. Die haben wir gebrainstormt zusammen in vielen Sitzungen auf dem Schulhof im Gras. Ich habe sie dann aufgeschrieben als ein Theaterstück, das war Bombe. Und ich habe solche Lust, weil Kinder...
Ja, Kinder, ist schon geil, ne? Die sind so frei teilweise noch.
Ja, und die haben halt auch, genau, die haben noch solchen Zugang zu diesen, so natürlichen Zugang
sind
zu diesen
Fantasiewelten. Sind so begeisterungsfähig,
ne? Ja.
Vielleicht machen sie mir deswegen Angst, weil ich, da so viel sehe, was in mir irgendwie eigentlich auch so spontan und impulsiv gerne oft raus möchte. Es geht halt oft nicht. Also,
ja,
also wir sind halt erwachsen jetzt und haben unsere, wie das Leben halt manchmal einen so fordert und haben möchte. Jetzt zum Schluss.
Ja.
Le Château de Femme. Ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, obwohl die Pepsi in mir natürlich sich eingeladen fühlt.
Ja, richtig.
Hilf
das ist
mir mal mit dem Namen. Bleibt das so oder ist es eher Le Château du Monde oder wird es sowas, Weil das kann natürlich missinterpretiert werden, ne? Dass es nur für Frauen ist und so ein typisches Ding, ja, wir Frauen unter uns und so, wo ich immer, ich mag sowas ehrlich gesagt gar nicht, wenn so andere rausgegrenzt werden aus einer Möglichkeit. Ne?
Also das erkläre ich mal kurz. Le Château des Femmes ist als Begriff tatsächlich entstanden, weil irgendwie ursprünglich der Gedanke war, es war gar nicht ursprünglich der Gedanke. Es war einfach da, Le Château des Femmes. Es war aber für mich eigentlich von Anfang an klar, dass es für alle Menschen sein soll. In meinem Coaching dann, das ist nur für Frauen und da war allen von Anfang an klar, dass ich auch nur was für Frauen mache. Und ich habe dann so in mich reingeführt und gedacht, nein, ich mache nicht nur was für Frauen, das kann ich nicht. Und natürlich weiß ich, dass der Name verwirrend ist und ich weiß, es haben mich auch am Anfang viele Männer gefragt, darf ich denn da jetzt auch rein, ja oder nein?
Ich habe ja auch gefragt.
Genau, du auch, aber du warst gar nicht der Einzige und ich habe dann auch mal ganz kurz Männer ausgeschlossen, weil ich selber auf so einem Irrweg war mit mir, bis ich dann eben gemerkt habe, nein, Männer gehören da genauso rein. Aber es bleibt Le Château des Femmes. Ich habe auch versucht, den Namen zu ändern, ich habe aber gefühlt, das ist falsch.
Der ist so mit dir verbunden schon, ne?
Weil er aus, ja, er ist so mit mir verbunden und die Basis der ganzen Chateau-Arbeit ist wirklich eine sehr weibliche.
Ist
und diese, da haben wir
diese Eros-Energie.
Dafür, ist diese, ne? Eros-Energie, ist diese weibliche Schöpfungsenergie, die ich auch in den Männern in dem Moment natürlich abfordere, hervorkitzeln
möchte. Die du dadurch einfach zum Strahlen bringst.
Ne, die, für
Weil
die
das
Männer,
haben wir doch genauso.
Ja.
Ich meine, wir jetzt, also ich jetzt sozusagen als schwuler Mann ist es nochmal anders als bei einem hetero Mann. Aber zum Beispiel diese, was ich vorhin erzählt habe, ne, als du hier den Raum irgendwie erobert hast, hier den Schminkraum, den habe ich ja nicht nur für mich, den biete ich ja auch in Coachings an. Einfach, wenn da ein Mann ist, der irgendwie wirklich darunter leidet, es gibt so viele Männer, die darunter leiden, dass sie ihre Weichheit, ihre Verbindlichkeit, diese Eros-Energie einfach nicht spüren, keinen Zugang haben. Mich mit denen da hinsetze und als Coaching mache, komm, wir schminken dich jetzt mal.
Und ich finde das so wichtig.
Geil.
Gerade so in Männern und gerade in heterosexuellen Männern, sage ich jetzt mal, die wirklich ganz krass diese extreme Logos-männliche Energie immer durch die Welt tragen, es auch nicht anders gelernt haben. Das sind ja dann, wer nur aus dieser Energie agiert, landet eben auch darin, Kriege anzuzetteln, im schlimmsten Fall. So. Das ist jetzt böse gesagt.
Ja, aber wie viele Frauen sind wirklich intensiv irgendwie maßgeblich beteiligt an einem Krieg? Als Auslöser.
Deswegen, und ich halte es fast für eine ganz große Aufgabe, genau Männer einzuladen, in diese schöpferische, weibliche Eros-Energie einzutreten und die in sich zu aktivieren. Ja. Es wird für die Männer der Zukunft auch ganz wichtig sein, glaube ich. Weil ich glaube nicht, dass die Welt sich weiter so führen lässt mit dieser Logos-Energie. Ich glaube
Null.
Nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind ja gerade an diesem zugespitzten Punkt, genau aus diesem Grund. Und die nächste machtvolle Zeit wird in einer anderen Energie sein. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest von überzeugt. Ja.
Also ich unterstütze euch. Ich unterstütze gerade euch Frauen, wirklich das Ruder in die Hand zu nehmen, weil wir haben es verkackt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Wir Männer richten zum größten Teil nur Schaden und Elend und Unglück und Zerstörung an. So geht das nicht weiter.
Also, jeder Mann hat das ja auch in sich.
Go for it. Also ich vielleicht ist es ein schönes Schlusswort. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt noch ewig mit dir quatschen.
Ja,
vielleicht machen
wir
mal einen zweiten Teil. Ist ja wurscht. Ist ja Internet. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du diesen Raum hier gezeigt hast und das Château, die Château-Energie uns erklärt hast, weil ich finde es großartig und ich bin total neugierig und gespannt, wo das hinführt und ich freue mich, dass ich das die nächsten Wochen, Monate und Jahre quasi mit beobachten kann.
Ja, ich freue mich auch und ich bin auch so gespannt und ich danke dir auch so sehr, dass ich hier sein durfte und diesen Raum bekommen habe und füllen durfte.
Sehr, sehr
diesen
gerne.
Diesen wunderschönen Raum.
Maria, danke dir. Es war mir ein innerer Spaziergang durch ein Rapsfeld. Im ja. Sommer, im Frühsommer.
Die sind so schön.
Ihr Lieben, wenn ihr neugierig seid auf das, was Maria macht, ich werde unten in den Shownotes hier Kontakt verlinken. Ihr findet Maria bei Instagram über Maria Jani. ne?
Nee, Instagram, das muss ich mal ändern. Da habe ich irgendwie einen ganz komischen Namen noch. Jani, okay. Irgendwas, weil Instagram habe ich nie verstanden.
Okay.
Aber ich glaube, damit muss ich mich jetzt
mal beschäftigen. Okay, aber auf jeden Fall werde ich das hier unten vernetzen. Auch die Le Château de Femme Infos bei Facebook. Und wir freuen uns beide über Feedback. Schreibt uns gerne an info@fechnersuniversum.de oder eben als Privatnachricht bei Facebook oder Instagram. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und euch ein bisschen neugierig machen auf das Château de Femme. Also ich kann euch das nur ans Herz legen. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich magisch.
Lasst eure Fantasie tanzen.
Danke. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Macht's gut.
Ciao.